Egal, was der Wettermann sagt. Ich bin mit euch und es wird ein guter Tag, Baby. Yeah, Baby. Hier ist ein Kriegsgebiet.
Let's get ready to rumble.
Und das Fahrrad geht schnell. Let's get ready to mumble. Mit Agit Kabaye. Ja, deine Rap-Rebell. Den die Arzt lieben.
Dass ich hier sein darf, Jungs.
Mr. Boogie, wir freuen uns agit im Start, am Start. Ja,
Killer, gerne.
Sehr cool, dass du gekommen bist auf jeden Fall, Bruder. Europameister ist am Start, 22-0, 14 Knockouts, kann es sein? Habe ich richtig gesagt,
genau,
die Statistik?
Genau richtig.
Perfekt. Ja, also auf jeden Fall auch eine Seltenheit, mal einen Profisportler hier zu Gast zu haben. Der Takedown-Podcast ist online, ja. Das ist nochmal eine ganz andere Sache. Das ist auf unserem anderen Kanal. Abonniert auch diesen anderen Kanal vom Takedown-Podcast. Da geht es nur um Kampfsport, 90% MMA. Aber wenn Boxen und sowas ist, reden wir auch darüber. Aber darum geht es heute nicht.
Ganz
heute
kurz, B. Ich kann euch aber, ich bin nicht so der Fachexperte wie Onkel B. Trotzdem kann ich euch den neuen Kampfsport-Channel empfehlen. Auch für Leute, die nicht so tief in der Materie drin sind. Mega interessant. Nochmal kurz gesagt.
Ihr bist richtig drin jetzt im Kampfsport, ne?
Wir haben damals den Choke-Podcast gehabt, schon vor 2-3 Jahren oder so haben wir das gestartet. Da ging es um MMA, da war das hier in Deutschland noch nicht so ganz Hype. Und dadurch,
jetzt
dass
auf einmal jetzt ist es am Brennen, mehr, ne?
Ja, jetzt müssen wir wieder zurückkommen, weil wir haben das Fundament gesetzt. Manchmal ist es nicht so gut, zu früh da zu sein, weißt du?
Das stimmt.
Aber das ist halt so eine ganz tief sitzende Liebe bei mir. Ich bin seit 1997 dabei. Und also die erste UFC, das war UFC 2, was ich gesehen habe tatsächlich.
Ehrlich? Ja, bist schon so früh schon am Start gewesen?
Ja, ich habe alles gesehen, von Strikeforce bis Pride bis UFC. Und ich kenne die ganze Background-Story. Wenn ich jetzt mich hinsetze und ein Buch schreibe, ich schreibe so. Wirklich, kein Spaß. Also ich bin da ganz, ganz tief drin. Selber auch am Trainieren zwar, aber kein Sportler wie du. Also so, du bist Profisportler, du hast das Ding auf Maximum getrieben. Europameisterschaft, sehr, sehr gute Bilanz, aber trotzdem irgendwo mit Hürden verbunden, deine Karriere.
Immer, das Leben ist immer mit Hürden verbunden, denke ich. Ne? Also wenn etwas glatt läuft, dann musst du dich hinterfragen. Irgendwas stimmt nicht.
Glatt ist nur die Glatze, wa?
Genau. Aber sonst alles gut, ja. Wir geben Gas. Und so soll das sein, ne?
Also der Erfolg hier in Deutschland als Profiboxer an und für sich kann natürlich immer mit Hürden verbunden sein. Auf deine spezielle Geschichte kommen wir sowieso. Mal abseits vom ganzen Boxsport-Zirkus, sag ich mal. Erstmal die Person Agit selber. Das ist ja auch erstmal interessant. Ne? Kannst du dich ganz kurz für die Leute mal da draußen vorstellen? Die Leute wissen teilweise natürlich, dass du mit der Hip-Hop-Industrie auch deine Connections hast, dadurch, dass du auch der Cousin von Casey Rebel bist. Und trotzdem als 29-Jähriger, denke ich mal, habe ich richtig gesagt?
30.
30 schon.
Ich bin 30 geworden dieses Jahr.
Alles klar. Als 30-jähriger Mann, mitten in dieser Sportszene, trotzdem Verbindungen zur Hip-Hop-Szene und so weiter und mit kurdischen Wurzeln. Wie war das aufzuwachsen? In welcher Stadt, Bruder, bist du geboren? Wo bist du aufgewachsen?
Also ich bin in Leverkusen geboren, mhm, ne, und im Alter von 4 sind wir dann nach Bochum gezogen, weil meine Eltern halt selbstständig waren und haben uns dann als Kinder mitgenommen und sind dann halt da groß geworden. Und ja, wir sind dann halt im Ruhrpott groß geworden. Und wie soll ich sagen? Man ist ganz normal aufgewachsen und groß geworden im Ruhrpott wie jeder andere. Mhm. Ist halt so ein Ballungsgebiet, da ist alles Multikulti. Und man hat eigentlich sehr, sehr wenig von diesem Leverkusen-Sein, was im Leverkusen die Ecke da abgeht, wenig mitbekommen, weißt du?
Ja. Leverkusen ist eher bekannt durch Fußball, denke ich.
Genau. Ja, genau, nur Fußball, da hast du, glaube ich, nichts anderes. Und halt das Bayernberg.
Bayer. Stimmt, natürlich. Ich hatte immer einen besoffenen Onkel. Wir ziehen nebenbei an die Lederhosen aus.
Das ist Bayern, Bruder. Das ist Bayer. Bayer.
Ach, ist nicht Bayer-Leverkusen. Bayer-Leverkusen? Ich dachte aber auf Bayern bezogen, aber wahrscheinlich auf FC Bayern.
Ja, FC Bayern, genau. Die meinen, glaube ich, die Bayern, also die anderen Bayern.
Ja, Bayer, großer Pharmakonzern, auch schon immer Sponsor gewesen von Leverkusen.
Genau, auch vom Boxen. Die waren, Bayer-Leverkusen, Amateurboxen war sehr, sehr stark. Aber damals halt mit 4 hatte ich mit dem Boxsport gar nichts. Ich bin ja relativ sehr, sehr spät in den Boxsport reingerutscht, ne?
Wie sagtest du, Fußballspieler warst du, ne?
Genau, ich habe Fußball
übergewichtig, ne?
Ich habe Fußball gespielt und so jeder, der seinen Traum hatte, so, man wollte immer Fußballprofi werden. Mhm. Man hat sich gedacht, komm, ziehst du durch. Aber leider ist irgendwann mit 14, 15 irgendwann ein Traum von mir auf dem Platz zerplatzt, ne? Weil hat irgendwie nicht funktioniert. Die Leistung hat einfach nicht mehr gepasst, weißt du? Mhm. Du musst überlegen, mit 14, 15 sind schon Jungs wie, die in meinem Alter waren, haben in der Bundesliga gespielt. Und da habe ich einfach gemerkt, ey, Junge, du bist nicht so weit. Und dann habe ich halt aufgehört mit dem Fußball, war dann halt deprimierend. So, und so, ich glaube, mit 14, 15 habe ich auch langsam mit dem Boxsport angefangen, parallel zum Fußball. Und irgendwann, wie gesagt, ja, kam die Depression, habe ich dann nämlich reingefressen, bin dann der Wachstum kam und bin dann irgendwie groß geworden. Und irgendwann bin ich dann im Boxclub gelandet und habe dann die Energie, ich glaube, den Frust oder die Energie, die ich dann hatte, in den Boxsport reingehauen und war dann relativ sehr, sehr schnell erfolgreich mit dem, was ich getan habe.
Kompensiert, ne? Das macht ja oft
Lust. Also ich bin mit, mein erster offizieller Kampf, den ich bestritten habe, war mit 17.
17?
Ja, und mit 13, also
Amateur,
Amateur. Ich habe mit Amateur angefangen. Mhm. Ich komme aus dem Kickboxen.
Ach so.
Von dem K1, ja, das wissen sehr, sehr wenige. Also was heißt sehr, sehr wenige? Die Leute, die meine Karriere verfolgen, wissen das eigentlich schon. Und war dann im K1-Bereich aktiv und bin dann irgendwann wieder zum Boxen rübergewechselt. Das hat bei mir so angefangen, Amateurboxen, K1, also Kickboxen und dann wieder von Kickboxen zurück zum Boxen.
Ach, guck mal. Das wusste ich gar nicht, dass du da auch Kickbox-Erfahrung hast quasi dann.
Also ich habe auch als Profi gekämpft.
Ach, wirklich?
Im K1-Bereich, ja.
Ganz kurz mal, ich bin nicht so der Fachexperte beim Boxen, schon ein bisschen optisch. K1 ist einfach, das ist Kickboxen, aber ich glaube, ein paar Sachen darf man noch zusätzlich, oder?
Hm. Ja, man darf beißen, nein.
Nein, nein, erzähl mal ehrlich, was ist der Unterschied zwischen Kickboxen und K1?
Darf, also, das ist glaube ich, dasselbe. Das glaube ich, also man darf treten, man darf Knie verteilen.
Okay.
Und Ellbogen sind verboten. Genau. Das ist ja, glaube ich, aus dem Muay Thai, ist Ellbogen. Richtig, und sonst einfach alles clean, weißt du?
Dann war das, bei Muay Thai sind ein paar Sachen mehr erlaubt.
Ja,
so
genau.
War's,
genau. Und, aber ich sage ja, es war sehr, sehr... Und dann irgendwann, wo ich dann halt im K1-Bereich Profi war, war es eine sehr, sehr harte Zeit für mich auf jeden Fall, weil du musst überlegen, 115, 120 Kilo, deine Gegner sind genauso schwer und die treten alle wie Pferde.
Ja, ja.
Und ich habe mich jedes Mal nach einem Kampf, kam ich nach Hause, als würde mich ein LKW angefahren haben.
Das ist so.
Und meine Mutter fing an zu weinen und die waren alle mal, weißt du, Eltern waren sehr, sehr traurig. Die dachten, ey, warum tust du das? Weil in der Zeit einfach, du hast damit kein Geld verdient. Das war einfach so ein eigenes, so für dich selber hast du es getan. Weißt du, so, ich denke mal, so ein kleines Ego-Problem mit dir selber. Du sagst, ey, du willst einmal selber beweisen, dass du es kannst. Ja, und dann irgendwann habe ich dann gemerkt, ey, zurück zum Boxen, weißt du? Weil ich war lange verletzt gewesen dann aus einem Kickboxkampf und habe dann parallel trotzdem auch Boxen trainiert.
Was hattest du für eine Verletzung?
Also aus dem K1-Kampf, also mein Oberschenkel war komplett blau-schwarz, war eine sehr, sehr starke Prellung. Ich konnte einfach nicht mehr, keine Kicks mehr. Ich glaube, 6 Wochen oder so durfte ich keine Kicks mehr auf den Oberschenkel bekommen. Und in der Zeit war dann so, dass ich mich komplett die nächsten 6 Wochen komplett auf das Boxen konzentriert habe.
Aha.
Ja, und dann irgendwann habe ich gesagt, ey, weißt du was? Macht mir mehr Spaß.
So, weißt du? Es ist auch ein bisschen leichter einfach zu absolvieren, wenn man gerade aus dem K1 gekommen ist, so wie du, mit Knie und Lowkicks und so weiter, ne? Wenn man dann sagt,
Boxen. Ich glaube nicht, weil man unterschätzt das Boxen, weil
da ist. Ich meine vom Damage, nicht von der Technik oder so.
Nee, auch von der Damage. Wird sehr, sehr krass unterschätzt, weil du musst überlegen, beim Boxen bekommst du die Schläge nur auf dem Körper und Kopf.
Ja, ja, klar.
Das sind nur diese beiden Flächen. Und du musst überlegen, wenn du mal mit 10 Unzen einen abbekommst, weil wir gerade mal über MMA geredet haben, beim MMA zum Beispiel, weil wenn ich den Vergleich von Boxen zum MMA jetzt nehme, beim MMA ist so, wenn du einen Schlag abbekommst und angenockt wirst, ist dann einfach so, der Ringrichter geht dazwischen und beendet den Kampf. Oder wenn du gehst auf den Boden, dann wird der schnell beendet, der Kampf. Und beim Boxen ist so, du bekommst Schlag ab, wirst dann angenockt, wirst dann angezählt.
Mhm.
Und jedes Mal, wenn sowieso deinen eigenen Mann stehen willst, stehst du auf und machst weiter.
Mhm.
Und jedes Mal, guck mal, wie viel Mal ich jetzt in den letzten 2 Jahren gesehen habe, dass irgendwelche Leute im Boxen gestorben sind.
Ja, das ist auch. Ruhen Frieden an Frank Braun. Das war ein Freund von meinem Vater in den 70er Jahren. Deswegen bin ich so spät zum Boxen gegangen, weil der ist auch gestorben an Verletzungen. Und mir sagte ein Experte, dass MMA nicht so gefährlich ist wie Boxen, weil du
gehst
schnell K.O. und beim Boxen wird halt die ganze Zeit der Kopf durchgewackelt und geht auch manchmal bis zur 12. Runde und bei MMA ist dann schnell und kurz und schwer.
Ich merke das ja jetzt selber bei mir.
Aber noch kannst du ganz gut
nein,
reden.
Nein, alles gut, alles
ja, also
gut,
man
ja,
merkt ja, manche gut. Leute, die reden wirklich diese Matsch in der Birne.
Ja, 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 voll, voll. Die sind ein bisschen so verplext, so die Antworten so 3 Sekunden später, da weißt du schon, Junge, wird langsam Zeit, dass du die Boxhandschuhe an den Nagel hängst.
Also ich sag mal so, von der Gefährlichkeit her würde ich nicht sagen, dass Boxen gefährlicher ist als MMA, weil da
gefährlich ist so eine Frage der Perspektive, weil letztendlich, wenn jemand dir dein Knie zerreißt auf dem Boden, ja, das ist, stimmt. Du kommst nie wieder zurück
davon. Hirnschäden,
und das geht wirklich bei Dings, bei Leglocks und so weiter, die sind sogar bei IBJJF und so weiter verboten. Also wenn du irgendwelche Kniegriffe und so weiter ansetzt, hat der Gegner keine Chance abzuklopfen. Es reißt erst, dann spürst du den Schmerz. Deswegen, das ist das Gefährliche daran. Du kannst nicht raus. Und beim Boxen aber auf der anderen Seite ist halt so diese vielen, vielen Schläge innerhalb des Trainingcaps, innerhalb des Seils, immer zum Kopf, immer zum Kopf.
Ich habe eine Denkweise, weil wir gerade eben darüber reden, weil guck mal, wenn du eine Knieverletzung hast oder so, kann sein, dass ich das komplett aus dem Ruder, also komplett aus deiner Karriere rauswerfen kann. Mhm, so eine Verletzung. Ja. Aber Bruder, was machst du, wenn du jedes Mal auf den Kopf bekommst, das kann ja für deine Zukunft, für dein weiteren Leben.
Absolut.
Ja. Guck dir Muhammad Ali an, weißt du? Guck dir die ganzen alten Boxer an, die haben so viele Schläge auf den Kopf bekommen, die sind ja damals sind die 15 Runden gegangen, heute gehen die 12 Runden nur. Mhm. Und die hatten ja damals dieses Rosshaare, weißt du?
Ja, ja.
Die Handschuhe waren so dünn
wie Ballhandschuhe, ne?
Wenn du damit einen abbekommen hast, glaub mir, war Feierabend.
8 Unzen gab's auch früher.
Ich sag,
also in Profifights.
Ich sag ja. Mhm. Und jetzt musst du überlegen, mit so dünnen Handschuhen 15 Runden zu gehen. Das hinterlässt
mörderisch, auf jeden
Fall Spuren.
Mörderisch, 100%,
100%.
Ja, klar.
Deswegen auch diese ganzen Schläge zum Kopf, weil beim MMA, da hast du. Du schlägst zum Kopf, du schlägst zum Körper, du trittst zum Bein, du trittst zum Körper.
Du kannst den Kampf schneller beenden,
Take darum down, geht's ja. Aber es verteilt sich viel mehr.
Aber du kannst den Kampf schneller beenden, weil wenn der angenockt ist, du sitzt nach, dann ist Feierabend. Jedes Mal angenockt zu werden, wie wir gerade darüber gesprochen haben, es ist ganz anders, glaub mir, weil du willst ja selber auch deinem Mann stehen. Du willst ja jedes Mal wieder aufstehen und zeigen, ey, ich kann doch.
Ja, so. Natürlich, Kämpferherz, selbstverständlich. Ja, Kämpferherz. Deswegen sage ich auch, beim Boxen kommt viel zu viel auf den Kopf, ist viel mehr, weil beim MMA verteilt sich das, der eine nimmt dich auf den Boden, dann kuschelt ihr ein bisschen und so weiter. Aber beim Boxen, Kopf. So, und das, ich hatte mal eine Diskussion zum Beispiel im Gym damals, im Kickboxen aber, muss ich dazu sagen, wo ich mich geweigert habe, irgendwann Kopfschutz anzuziehen und mein Trainer meinte, ey, das kannst du doch nicht machen, wir wollen das jetzt als Regel reinbringen. Ich sage, ich habe keinen Bock drauf, dann mache ich nicht mit. So, da hatte ich wirklich Diskussionen mit denen, weil ich meinte zu denen, guck mal, ganz ehrlich, ich möchte lernen, eher meinen Kopf aus der zentralen Zone rauszubekommen und mehr Head-Movement und Beinarbeit und so weiter, dass ich nicht getroffen werde. Und ich merke, wenn dieser Kopfschutz da drauf ist, bei allen anderen auch, man nimmt mehr, man nimmt mehr.
Wenn, so, wenn du im Schwergewicht den Kopfschutz weglässt, glaub mir dann.
Nicht
also
beim richtigen
Fall. Also ich habe schon im Sparring schon Sachen erlebt, man glaubt mir, die schlimmsten Knockouts im Sparring.
Ich war immer Hobbysportler, bin auch schon K.O.
Also
gegangen.
Das ist nicht zu unterschätzen. Also viele denken, wir machen Sparring und das ist dann bedingtes Sparring, dass das dann halt so abläuft, ey, das ist Training, ey, die ballern sich die Köpfe weg. Glaubt mir, der Sparring ist meistens immer härter als der Kampf. Weil ich bin aktuell kein Europameister mehr im Schwergewicht. Ich habe ja meinen Titel 2019 niedergelegt, weil für mich es irgendwann in Richtung Amerika ging, ne? Weil ich halt wegen Top Rank den großen Vertrag unterschrieben habe, aber leider kam dann Corona und dann ging gar nichts mehr.
Es war vor Johnson und so, ne?
Genau. Und in der Zeit, wo ich ein Europameister war und jeder zum Sparring kam, ich war wie der Gejagte. Hör mal, die kamen dahin, die wollten. Ich habe das einfach gemerkt. Der Druck war anders. Bevor ich Europameister war, war ich immer der quasi derjenige, der zum Sparring gefahren ist und jeden auf den Kopf hauen wollte. Und dann habe ich mal die Situation hat sich auf einmal in meinem Leben geändert. Jeder, der zum Sparring kam, wollte mich auf jeden Fall dann, so weißt du, wollte ich dann zeigen, dass er mit den Europameistern mithalten kann im Sparring, weißt du?
Es gibt ein Gerücht, dass Joshua Tyson zum Sparring kam und bekommen hat von dir. Oder war es Tyson Fury?
Anthony Joshua, nicht Joshua Tyson.
Anthony Joshua.
Genau. Da war immer so ein Gerücht, weißt du, aber guck mal, ich sag immer so, was alles im Sparring passiert ist, soll auch im Sparring bleiben. So, und man sollte auch seine professionelle Einstellung dazu haben. Was bringt das Sparring mich, wenn ich mich jedes Mal mit diesem Sparring brüste und sag, ja, ich hab so und dies und das. Am Ende des Tages musst du die Leistung im Kampf bringen.
So ist es. Toll, so ist es. Auf jeden Fall.
Es war für mich auf jeden Fall eine Riesenerfahrung, mit beiden Sparringen zu machen. Ich hab mit AJ Sparring gemacht. Ich hab schon mit Fury Sparring gemacht. Und für mich war es dann in der Zeit der Punkt angekommen, so, ey, mal oben zu schnuppern und so zu wissen, ey, gehöre ich da oben hin oder nicht?
Wen hast du als erstes genannt, bitte?
Ich war zuerst bei Tyson Fury.
Tyson Fury, genau.
Ja, das war 2016 war ich bei ihm zu sparring und 2018 oder 19 war ich bei Anthony Joshua.
Anthony Joshua, genau.
Die haben mich eingeladen dann.
Ja. Genau, zum Sparring haben die mich eingeladen. Das war die Vorbereitung gegen Alexander Povetkin.
Ah, okay. Mein Partner sagt immer, wenn ich Lyrics übe und dann halt nicht so wie im Studio, wie in der Booth übe, sondern ich eher so ablese, schimpft er immer, sagt er immer, es wird so hart gespart, wie gekämpft wird.
Ja, also ich sage, wenn du im Sparring, also beim Rappen jetzt zum Beispiel, du rappst so leise vor dich hin oder scheiß drauf, dass du Fehler machst und so weiter, wenn du ans Mikrofon gehst, dann wirst du genauso sein.
Hat er
so, wenn du beim Sparring halt auch die ganze Zeit Larifari bist und dann kommt ein Kampf, dann kann es sein, dass du dann auch Larifari im Kampf bist. Das ist die Gefahr. Ja, ist nicht bei allen Leuten so, es gibt Calvin Gastelum zum Beispiel, in der UFC. Ich habe den Bruder damals entdeckt bei dieser Reality-TV-Show, die hieß The Ultimate Fighter. Da packen die alle einfach in ein Haus rein, alles Unbekannte, und die haben auch keinen Kontakt zu ihrer Familie, Handys aus, alles, und die müssen sich nur auf die Fights konzentrieren. Und dann picken die Coaches immer die, die das meiste Potenzial haben. Calvin war der Letzte, den wollte keiner haben, weil er einfach im Training sah er aus wie Müll. Aber er hat die ganze Show dann am Ende gewonnen. Ja, und jedes Mal, wenn er in den Ring gekommen ist, also in Octagon, hat er die Leute kaputtgeschlagen. Aber wenn du ihn beim Training gesehen hast, ein Scout ist gekommen, der hat gesagt, der hat kein Talent. Aber ist eher selten der Fall.
Aber ich sag dir, ah, was ist selten? Es gibt sehr, sehr viele Leute, die Trainingsweltmeister sind. Mhm. Weißt du, du musst überlegen, es gibt manche Leute, die einfach im Training, boah, krass, krass Performance zeigen, auf einmal den Sandsack halb tot hauen und das sieht auf einmal aus wie gemalt. Und dann gehen die im Sparring oder im Wettkampf und auf einmal können die das, was die im Training machen, nicht umsetzen.
Richtig, das ist genau das andersrum.
Da habe ich einen sehr interessanten Bericht gesehen, die letzten Tage, wo ich mich viel mit Boxsport befasst habe, nochmal wegen dir, weil du unser Gast wirst. Und die haben gesagt, da sagte ein Trainer, dass viele Athleten, auch die Street-Dudes, immer von Octagon, es ging um Octagon, also MMA, dass die riesen Adrenalin haben, mit dem ganzen Druck nicht klarkommen. Ganz kurz bitte, sag mir was Interessantes, dass die Tschetschenen das ganz selten haben, weil die auch Krieg gewohnt sind, sehr viel Drill. Und da sagt auch ein Tschetschene, dass wiederum, wenn er in Oktagon geht, das nichts ist, wie wenn er in ein Kriegsgebiet fährt und Kugeln fliegen.
Ich sag immer, ich glaube mit dem Lampenfieber, du musst ja damit auch klarkommen. Du musst überlegen, du gehst in eine Arena rein. Hier in Deutschland sind es vielleicht 3.000 bis 5.000 Zuschauer, aber jetzt fahren wir nach England. Da stehst du auf einmal im Wembley-Stadion von 90.000 oder 70.000 Zuschauer und dann musst du auf einmal deine Performance im Ring zeigen. Manche macht es stärker, aber manche werden so eingeschüchtert und sagen, ey, die kriegen dann auf einmal nichts mehr gebacken. Kriegen einfach so einen Blackout. Vergessen alles, was sie können. Und deswegen sag ich ja, was bringt es, wenn du alles im Training abrufen kannst, aber nicht im Kampf?
Kann man leicht mit Bühne vergleichen, obwohl es jetzt wirklich ein bisschen unbescheiden wäre, bei euch steht viel mehr auf dem Spiel. Ich habe ja auch mit Wettkämpfen Erfahrung vereinsintern und ich glaube, jeder hat auch bestimmt verschiedene Ambitionen, vor was er Angst hat. Zum Beispiel bei mir auf der Bühne ist so, ob es 1.000 sind, 200 oder 2. Wegen der Crowd habe ich nie das Adrenalin. Ich kenne Leute, die sagen, ich gehe nicht gerne auf die Bühne, vielleicht ist jemand in der Crowd, vielleicht kommt jemand. Bei mir ist dann immer das Adrenalin, weil ich Angst habe, weil ich ein Weedbrain bin, einen Text zu verpeilen oder so. Ich denke, dann ist die Ambition immer verschieden.
Also ich bin ja sehr, sehr viel jetzt, weil wir auch darüber reden, mit Casey ist ja mein Cousin, ne, und ich bin sehr, sehr viel rumgekommen. Mhm. Ne, und wie du jetzt gerade über Rap reden, es gibt so viele Leute, die in der Booth zerreißen, aber sobald die an der Bühne stehen, sind die am Abkacken. So, weißt du, es ist so, Live-Performance ist sehr, sehr wichtig. Und das gehört auch beim Boxen auch dazu, weißt du, ich meine, so, wenn man das so zu der Musikindustrie vergleichen will.
Aber was der große Unterschied ist, dass man beim Boxsport und insgesamt beim Kampfsport nicht schummeln kann. Weil hier, heutzutage weiß man, der Bruder geht ans Mikrofon, ja, war nicht ganz so tight, aber Ingenieur schneidet, zieht, stretcht, ja, und dann ist alles schön. Ja,
das Schöne, du kriegst keinen auf die Fresse, weißt du.
Leicht schummeln kann man ja doch.
Weißt, ich meine,
oder ab Hand verlesen ist schon schummeln.
Nein, ich meine so, du kriegst mal, wenn du auf die Bühne gehst, kriegst keinen auf die Fresse, so, weißt du.
Manche schon.
Ja, das passiert auch.
Eher selten der Fall.
Übrigens ganz gemein, Agit, weil ich habe auch einmal von der Seite einmal bekommen, von der Bühne, damals gab es noch kein Internet und haben die Atzen gestört, da hat mich einer runtergehauen, die habe ich noch runtergezogen, lange Geschichte, weil ich aber sagen wollte, ist gemein, weil der Kiefer immer locker ist.
Das stimmt.
Also es ist ganz unangenehm auf der Bühne, weil man ist nur konzentriert auf die Crowd und man ist eh so locker swifty und dann der Kiefer ist locker. Früher auch bei den Straßenfights haben wir oft manchmal gewartet, bis jemand aus dem Gym kam.
Ich stell die Situation aus.
Ja,
aber
das ist ja,
aber du kennst das ja selber, ne? Man sagt ja auch immer, die Punches oder Kicks oder wie auch immer, die dich ausnocken, sind ja meistens die man nicht sieht, oder?
Das stimmt, 100%. Ist immer so.
Da weißt du, bestätigt.
Was bringt es dir, wenn du haust wie ein Pferd, aber jedes Mal jeder Schlag gesehen wird, weißt du? Das sind immer die schlimmen Schläge, die du nicht siehst.
Du hast was ganz Krasses gesagt, was mir noch nie bewusst wurde, oder dein Partner oder dein Trainer. Das war alles mir klar, wenn das vom Fuß anfängt, hier ist das Zentrum im Unterrücken, das kenne ich, ist mir alles bewusst, aber mir war nicht so bewusst von der Energie, die zurückkommt Und dann habe ich aber nicht richtig verstanden, ob das dann positiv ist, dir mehr Push gibt oder auch an deiner Kraft zehrt. Der sagt halt, wenn du mit riesen Schlagkraft auf was einschlägst. Du meinst,
hast ein Vlog-Video von mir geguckt?
Nein, klar, sag ich ja, von dir.
Schlagkraft drin. Genau. Es ist ja immer so, guck mal, was viele halt trainieren. Die trainieren ja ihre Schlagkraft. Aber der Körper kann dann meistens die Schlagkraft, die du umsetzen willst, gar nicht selber abfangen. Deswegen, wie du sagst, du wirst selber müde. Weil jedes Mal Power, 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 der Körper kriegt ja auch irgendwas zurück. Wenn du gegen einen Sandsack haust oder im Sparring jemanden triffst oder im Kampf. Und deswegen ist es so, dass du eine stabile Fitness hast. Also der Körper, das verstehen halt viele im Kampfsport nicht. Viele wollen trainieren im Kampfsport ihr Körper so, dass der Körper gut aussieht. Aussieht. Ja. Viele sagen dann, ey, warum hast du keine Bauchmuskeln? Warum? Jetzt ein dummes Beispiel, Anthony Joshua gegen Andy Ruiz. Hör mal, der Andy Ruiz sah so aus, ob der gerade vom Dönerland rauskommt. So,
der Mexikaner, ne?
Ja, genau.
Topmann.
Und das ist der Unterschied. Du musst deinen Körper trainieren, dass dein Körper funktioniert und nicht gut aussieht, weißt du?
Agit, unser Trainer, sagte immer, dass, genau das hat er gesagt, schon vor 25 Jahren, dass ein Athlet einen sehr trainierten Bauch hat, um vor Schlägen zu schützen, Tritten in deinem Fall, aber auch, dass das der Waschbrettbauch, wie der Bodybuilder hat, mit ganz wenig BMI, ganz schlecht ist, weil du sollst Muskeln haben, auch eine gewisse Fettschicht, weil es den Punch dämpft.
Ich sag ja, weißt du, ich meine, der Körper muss nicht gut aussehen bei uns muss der Körper funktionieren. Das ist wichtig.
Vor allem bei Heavyweight.
Ja. Elasch, du machst so, du hast recht, aber bei den Bodybuildern musst du dir vorstellen, ist der BMI auf was runtergezüchtet, das ist so krass.
Wir haben auch Kampfsportler, aber die sind meistens in den niedrigeren Gewichtsklassen, die sind auch total gewippt und die sind auch widerstandsfähig ohne Ende. Ich denke mal, das ist auch so eine Schwergewichtssache, weil bei Schwergewicht ist es halt so, dass du dich auch dann quasi mit wenig Technik und mit viel Power aus der Affäre stehlen kannst. Vor allem im MMA sieht man das, da siehst du, je weiter du runtergehst, die Gewichtsklasse, desto technischer werden die, desto sauberer werden die. Weil die brauchen das. Du kannst nicht einen 120-Kilo-Menschen mit einem 60-Kilo-Menschen vergleichen.
Siehst du auch, je höher du Gewichtsklasse gehst, also sagen wir im Schwergewicht, kannst du bis zum gewissen Alter, du kannst deine Karriere in die Länge ziehen. Also quasi manche Leute, früher war es ja so, dass mit 36, 37 gesagt haben, ey, Schicht im Schach. Ja, siehst du mittlerweile, also noch Leute kämpfen, die mit 41, 42 im Ring steigen, weil im Schwergewicht, wie du gerade eben sagst, ist nicht wird nicht gefordert, die saubere Technik, sondern du kannst sehr viel aus deiner Kondition, aus der Power noch sehr, sehr viel rausholen, weißt du?
Bela sagte letztens auch, Kraft geht gar nicht so schnell im Alter, eher die Schnelligkeit wird safe.
Das stimmt. Aber deswegen im Schwergewicht ist das, glaube ich, wenig wichtig, sondern mehr die Power und dass du halt auch was vertragen kannst, denke ich, ne?
Natürlich. Also, wenn man sich auch überlegt, dass aus der kinetischen Kette, eigentlich aus dem Rumpf, die ganze Power kommt. Daran erkenne ich persönlich immer, da wirst du mir wahrscheinlich recht geben, derjenige, der ein Armpuncher ist, ist kein professioneller Schläger. Also der nur Schläge aus den Armen schlägt und nur die Schulter bewegt sich und der Rumpf dreht sich nix null.
Ist ein guter Kneipenschläger.
Ja, vielleicht das. Ja,
so ist es halt. Das hatten wir auch alle, die Mythe in den 80er Jahren. Ich meine, du bist ein bisschen jünger, aber so halt, du musst einen dicken Arm haben. Wir haben auch als Entschuldigung alle Rocky gesehen und guck mal, wie die kämpfen. Deswegen boxe ich so schlecht.
Rocky war auch so eine Inspiration für meine Karriere, ne?
Für dich auch sogar? Voll. Als 30-Jähriger?
Also,
unfassbar.
Oder Rocky ganz war krass. So. Dumme Story, so, wo ich damals 14, also ich habe gesagt, ich habe parallel zum Fußball mit dem Boxen noch angefangen, das war aber so eine Inspiration. Ich war 14, 15, ich habe Rocky geguckt, so, boah, genau so will ich werden.
Welchen Teil hast du zuerst gesehen? Wer kam zu deiner Zeit?
Ich glaube, das war gegen Ivan Drago.
Ah, 4-4. Grüße an Bad Bandit. Schick ich auch mal B, der hat mir die ungeschnittene, also ich weiß nicht, wie man das nennt, das gibt von Rocky 4 eine Version, da hat er überall Brigitte Nielsen rausgeschnitten, weil die Fitner hatten und ein paar Ersatzszenen gemacht. Ich habe selber noch nicht gesehen.
Aber Rocky als 30-Jähriger, dass der auch nochmal eine Inspiration war, das ist ja schon sehr, sehr lange her, ne? Ich glaube, Rocky 1 ist von 77, 78 oder sowas.
Ja, ich sag ja, mich hat selber inspiriert so, ich sag ja, das war so gegen Ivan Drago, so, weißt du, der Film, der hat mich so voll geflasht, so, ich dachte, ey, ich muss jetzt auch so werden.
Passt ja, ich habe nur Easy Way Out bei den Fanfragen runtergemacht.
Der Song, das ist von dem Rocky-Film.
Ja. Ah, okay.
There's no easy way out. Genau. Ach so. There's no shortcut home.
Das ist ein geiler Song auf jeden Fall. Ja. Hattest du bei deiner Kickbox-Zeit auch irgendwelche so Filme im Hinterkopf und so? Viele aus meiner Generation, Van Damme oder Jackie Chan, davor noch Bruce Lee.
Man hat damals Bloodsport geguckt.
Hast du auch gesehen? Okay. Ja.
Wer nicht?
Weißt du, und das hat alles inspiriert, so weißt du, meine so. Aber das hat, hör mal, bei uns haben die Schlägereien. ich habe einen älteren Bruder. Bei uns war immer so, sobald Bloodsport oder wenn wir einen Kampfsportfilm kommen, bin ich aus dem Zimmer rausgekommen, weil ich wusste, ich bin der, an den das ausüben wird gleich.
Das hast du auch gemacht mit deinen Brüdern?
Ich habe einen älteren Bruder, die haben das die an mir ausgeübt.
Ich habe einen kleineren, der hat immer bekommen. Und dann lief 84 auf Sky, lief irgendein Rock'n'Roll-Video oder Heavy-Video. Die zerhauen doch immer die Gitarren. Mein Vater hatte eine Gitarre, die er geliebt hat. Er war arbeiten. Mein Bruder läuft. Ich hau ihm die Gitarre.
Du hast glaube ich, zu Wrestling geguckt.
Genau. Nein, Heavy-Metal-Artisten. Die haben mal die Gitarre zu hauen. Ich hau die meinem Bruder auf den Kopf. Der kriegt die genau durch den Torso. Dem Moment kam mein Vater von der Arbeit. Da war ich eine Trommel.
Ja, das gut. Hast du gut gemacht.
Also, warum, wie gesagt, bei mir, direkt, wenn wir einen Kampfsportfilm geguckt haben und der war, ich habe gemerkt, letzten 5 Minuten, der Film endet durch, ich bin direkt aus dem Zimmer rausgekommen, weil Tschüssi. Ich wusste, gleich knallt's hier.
Wenig so wie, also dein Auftritt hier heute, ich muss den Leuten sagen, weil die lieben auch immer unseren Abo Langwitz, Commander. Ihr wisst ja, der hat mit 17 aufgehört, Schnaps zu trinken und damals auch jeder hat's gehasst. Mit 12, 13 hat er mal gesagt, ey Boogie, stell dich mal hin, ich will den Kranich ausprobieren und die kennst du
den manchmal. Den Kranich auch, Karate Kid, super.
Commander, grüß an Commander.
Wie war's dann überhaupt so, wenn du jetzt schon von Schlägereien und so weiter redest, hattest du auch in der Schule und so weiter so diesen Ruf? Hattest du so eine Straßenlaufbahn oder wie war das bei dir?
Das ist ja, wenn ich jetzt sage, ich habe ein Bad Boy-Image gehabt, so, was soll ich dazu sagen? So, weißt, das wäre ja genau das Klassische, was jeder jetzt hören will. Ja, er hat sich auch auf der Straße geprügelt und dann eigentlich nicht
wir
so.
Wir wollen nur die Wahrheit.
No, eigentlich nicht so. Was soll ich sagen? Ich bin ja nicht durch die Straßen gezogen und habe jetzt mich nur geprügelt und dann, naja, der ist der klassische Boxer. Ich sag ja, ich habe Fußball gespielt, war ein ganz normaler Junge aus dem Ruhrpott und bin dann irgendwann, wie gesagt, selber ins Boxen rübergerutscht, weißt du? Sag ja, natürlich hat man sich mal das ein oder das andere Mal auf dem Bolzplatz geprügelt, weißt du? Aber es hat, glaube ich, jeder Kind schon mal, oder jeder, also schon mal jedem passiert so, aber jetzt keine Grund, dass ich jetzt durch die Straßen gezogen bin. Oh, da kommt Agit.
Nein, du warst auch in der Kindheit, das kenne ich auch. Auch sehr ängstlich, hattest du beim Interview gesagt. Also, oder habe ich das falsch verstanden? Also auf jeden Fall nicht Aggressor. Die war es immer unangenehm noch, als du sehr jung warst, wenn also du Gewalt gesehen hast.
Ja, wie du gerade eben sagst, es war nicht so, dass ich irgendwie, dass wir das. Also ich war jetzt kein, der jetzt das Alpha-Tier war. Ja, ich war so ein bisschen mehr ruhiger, aber. Ja, aber mit dem Alter.
Kindheit, ging um die Kindheit, glaube ich.
Ich sag ja um die Kindheit. Also in meiner Kindheit war ich mehr so der ruhige. Ja. Und dann in dem Alter bin ich so ein bisschen aus mir rausgekommen, weißt du?
Hast du noch einen kleineren oder ist der andere auch größer, der Bruder?
Ja, mein älterer ist Bruder. Also ich habe einen älteren Bruder, ne? Ich habe einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester.
Ach, Schwester, okay. Ich wusste, zwei Geschwister, okay.
Ja, genau.
Ja, das ist krass auf jeden Fall. Wenn du damals so durch die Gegend gelaufen bist, hattest du aber trotzdem so diesen körperlichen, hat man schon gesehen, Agit ist ein großer, breiter Typ, so. Wahrscheinlich schon relativ
früh. Es kam ja eigentlich später, mit so einem 16, 17 erst, also mit davor nicht.
Hast du einen Schub bekommen dann, ja?
Ja, so genau.
Okay. Ja, krass. Wie haben die Leute dich denn so wahrgenommen? Als du in den Sportverein gekommen bist, warst du ein talentierter Typ oder musstest du mit harter Arbeit erstmal rankommen?
Ich war schon sehr, sehr talentiert. Also ich sag ja, bei mir ging es ratzfatz, wo ich mich dann mit 16, 17 darauf konzentriert habe, nur auf Kampfsport, ne, dann ging es ratzfatz. Also ich glaube, ich habe 2-3 Monate danach direkt ersten Kampf gemacht. Direkt.
Krass.
Okay. Aber es kam auch so, so, ich bin 16, 17 geworden und dann bin ich mit Casey und so durch die Häuser gezogen. Er hat seine Musik gemacht, ich habe so mein...
Grüße an Casey, er ist mal bester Atze. Komm mal bei auch in Real Talk.
Ja, Mann, er ist ja auch ein bisschen älter, ne?
Ja, ja, der ist 4 Jahre älter als ich. Und ich bin dann halt mit 17 mit der Generation durch die Häuser gezogen. Ich war da so jung und wollte immer, weißt du, dazugehören. Und immer dem, ey, du musst Kampfsport machen, ey, du musst jetzt kämpfen. Und dann habe ich einfach, direkt 3 Monate später war ich im Ring.
Aber ist geil, wenn man so eine Followerschaft mäßig hat, ja, genau. Weil ich meine letztendlich, du hast da so ein bisschen Push von hinten, wenn du schon so einen Bekannten in Anführungsstrichen Familien...
Voll. Das war ja unser Ding. Wir haben ja damals, hat das ja auch eine Jugend von mir geprägt. Wir haben ja die ganze Zeit Videos zusammen gemacht. Der hat mir die ganze Zeit mitgeholfen, groß zu werden und ich glaube, ich würde lügen, wenn ich das jetzt nicht sagen würde, 50% die Leute, die mich jetzt kennen mich fast durch Casey, weißt du?
Respekt an Casey.
Ist doch cool, voll. Ist doch gut.
Und du legst auch immer Wert, dass alle wissen, ihr seid nicht so Street-Cousins, sondern ihr seid echte Cousins.
Genau, das ist immer ganz wichtig. Das ist wichtig.
Ja. Street-Cousins.
Ja, du weißt.
Genau, ja, der ist mein Cousin.
Ja, ja, genau.
Ja, nee, das ist aber gut. Also viele Leute wünschen sich natürlich, diese Vorteile zu haben. Ich kann mich noch erinnern an die Zeit, wo unser zum Beispiel Muji, Muzaffer Tosun von 36 Boys, der Boss, der war ja auch Boxer, der war früher Kickbox-Weltmeister, dann Profiboxer und so weiter. Jedes Mal, wenn er gekämpft hat, war immer unser halber Bezirk immer da.
Aber ich sag ja, das ist halt jetzt, es kommt jetzt langsam wieder, Aber es war eine Zeit lang weg irgendwie. Keiner wollte keinen pushen. Auf einmal wurde mal, du, so eine Instagram-Story war auf einmal heilig. Ja. Wenn du auf eine Story, wenn du jemandem mal etwas geschickt hast, ey Bro, mach mal so und so. Mhm. Ah, Bruder, geht gerade nicht wegen Management. Die machen so.
Ach krass, okay.
Kannst du mir mal eine Sache erklären, wenn wir gerade von Entourage reden? Ich habe dieses Jahr fällt aus wegen Corona meine Tour, die letzten Jahre wegen schlechter Ruf. Und das war auch immer, weil die ganze Entourage mit war. Und ich glaube, vor ein, zwei Jahren war bei dir auch mal was. Ich kann es aber echt nicht einordnen, stell mich auch nicht jetzt bewusst dumm. Nach dem Kampf oder vor dem Kampf von dir, es ging um einen Rollstuhlfahrer, ist alles ausgekreist. Da waren echt, glaube ich, 300 Leute, ja, die auf die Fresse hauen. Also es war echt nicht so klein, es war ziemlich groß. Ja, was war da oder wolltest du nicht drüber reden?
Was heißt drüber reden? Also das war eine kleine Auseinandersetzung, weißt du, die wollten einen Rollstuhlfahrer schützen. Ich habe die ganze Geschichte auch nicht mehr komplett so verfolgt, weil ich einfach so ein bisschen so mitgenommen war, weil das einfach muss nicht sein, weißt du. Und ja, so. Halt, weißt du, dann die Sache, das hat sich geklärt am Ende dann und war einfach nur eine kleine Rangelei, die dann halt im Fernseher größer aussah. Ah, okay. Und das war es einfach, weißt du?
Waren das Fans von dir oder Freunde?
Nee, das waren einfach, das waren also auch schon Fans, so, weißt du, die zum Support kamen. Es ging, glaube ich, eigentlich nur um den Rollstuhlfahrer, die wollten ihn einfach schützen. Und Securities haben das falsch verstanden und dann halt die Rangelei, ein Missverständnis da und dann.
Weißt du? Ist sowieso immer relativ heikel bei Kampfsportveranstaltungen, wobei ich sagen muss, dass die Kampfsportler an und für sich eigentlich viel, viel besonnener sind, als sie dargestellt werden.
Aber ja? Man darf eine Sache, guck mal, das hört sich jetzt blöd an, weißt du, wenn man jetzt das erwähnen sollte, oder wir reden jetzt darüber, das soll natürlich nirgendwo passieren, ne, dass sich Leute auf den Kopf hauen, aber beim Fußball passiert das jede Woche.
Mit Absicht.
Hör mal, die gehen.
Deswegen ist mir jetzt auch aufgefallen, Agit, weil ich sage immer, spätestens wo ich jetzt durch B auch immer auf zu MMA auch gehe, ich gehe für Geld, fahre ich überall hin, um meine Familie zu ernähren. Freiwillig, nur da, wo es cool ist. Und ich gehe nur zum Football, zum Boxen und zum MMA, weil da ist immer friedlich, klar kann da auch was passieren. Voll. Immer Respekt. Ganz wichtig ist auch, da sind die wenigsten angetrunken, weil die wenigsten im Suff kommen, klar, immer sehr angenehm.
Und ich sag ja, guck mal, das ist Kampfsport, du fährst auf eine Veranstaltung, du fährst immer mit einer Spannung vielleicht dahin, aber man sieht, ey, voll die coolen Menschen nur da, voll, es ist geil, man geht auf eine Veranstaltung. Ey, beim Fußball gehst du zum Stadion, ist so eine Anspannung, die hauen, alle wollen sich auf die Köpfe hauen.
Da kommen ja manche schon extra hin mit der Absicht.
Natürlich, Bruder.
Respekt an meine Ultras, aber nicht mein Film.
Die dritte Halbzeit. Was wäre das ohne die dritte Halbzeit?
Also Brigade in Nassau.
Mein Trainer ist ja auch immer auf dem Acker. So, der Bruder ist auch noch Anwalt. Ja. Also es ist ganz, ganz komische Kombination.
Passt doch, kann er sich gleich
vertreten. Aber die treffen sich dann irgendwo und dann machen sie sich richtig aber fertig. Aber
für die denken, das ist ja auch Sport.
Ich habe den Kulturschock bekommen früher. 98, 99, Blue Army Bielefeld, guter Freund von mir. Und ich kannte mich da nicht aus. Die telefonieren wie ich und B, vielleicht noch freundlicher. So, ey Bruder, wie geht's dir? Wie geht's den Kindern? Dann treffen sie sich, hauen sich dem Schädel hin.
Und dann hast du wieder Freunde.
Ich habe immer nur Angst, weißt du, Agit und B, das macht bestimmt Spaß. Das ist ähnlich, wie Easy sagte mit den 10 Pullers. Insider. Ich sagte einem, aber ich habe nur ein Leben, eine Gesundheit. Oder auch meine Kumpels werden stinksauer, wenn die mir jeden Tag Suppe bringen müssen. Und weil ich da war, ne? Aber
die Deutschen haben schon so ein bisschen Regeln. Bisschen haben die.
Ja, das bringt also aber nichts.
Auf dem Boden und so wird nicht geschlagen, getreten, wenn einer jetzt Matsch ist. Es gibt keine Waffen, die halten sich da dran. Aber wenn die Polen kommen, bis zu Ende zum Beispiel. Also da gibt es auch echt große Unterschiede zwischen dieser ganzen Bulli-Szene. Aber egal. Ja. Also bleiben wir mal bei dem sauberen, guten Sport. Und zwar bei Sinanji versus Bösemann. Da hat man ja auch gesehen, da ist ja dann die Hölle los gewesen. NG hat irgendwas mit Dixie Securities Schlägerei. Da rasten sie aus. Am Ende ist wie Karate-Tiger 1. Alle rennen rein und heben den hoch und so. Hat nur noch die Mucke gefehlt. Was sagst du denn zu sowas?
Ja, ist
kein großer Fan, ich weiß, aber...
Sinan ist ein guter Freund von mir, weißt du, wir kennen uns ja schon ewig, ne? Und ja, es war so Ruhrpotter Essen, Buch, weißt du, das war unsere Zeit so. Und also die Pottweiler-Zeit, wenn ihr euch daran erinnert.
Pottweiler, genau.
Und ja.
Das war Manuel sein Ding, ne?
Ja, das war Manuel sein Ding. Ja. Und du hast eine Sache nicht vergessen, man war zusammen und der Sinan war immer schon so, der hat Feuer gemacht, weißt du, und jetzt musst du überlegen, der war aber der einzige Rapper, Musiker, der sich getraut hat, dann das rum wirklich in die Realität umzusetzen. Ich glaube so.
Ich habe mich auch getraut, keiner wollte.
Der wird immer vergessen, deswegen muss ich das erwähnen, O.J. Kingpin.
Ach so, ja, der gegen
Tony. Genau, das war der erste Rapper-Fight, soweit ich
weiß. Aber der wurde nicht so groß, glaube ich, gemacht, so wie, ich glaube, da war ja einfach zwischen Bösemann und Sinanji war ja einfach so richtig die ganze Zeit Feuer, weißt du?
Da gab's Story.
Alter, du Kumpels, finde ich gut.
Und jetzt sind die auf einmal cool miteinander, und das ist Sport verbindet.
Ist doch du bist cool mit Sinan, wa?
Ja.
Würdest du mich trotzdem, wenn ich den Kampf gegen Bruce habe, trainieren?
Nee, okay. Er will gegen Roosevelt.
Ich meine, meine Moderatoren, gleiches Alter.
Willst du mit Roosevelt?
Ja, ich bin Spaß, ich liebe Roosevelt, über alle, macht ja, Spaß. Abo Hype.
Der Roosevelt wiegt ja, glaube ich, viel weniger zu.
Das ist die Ironie.
auf einmal gewinnt er gegen dich, Bruder. Das ist vorbei. Karriere vorbei.
Ist ja auch ein Landsmann von dir, ne?
Das ist auch ein Landsmann, ja, deswegen. Naja, aber diese ganzen Rapper-Fights und so, hast du dich öfter schon drüber geäußert, dass du das nicht so ganz feierst?
Ja, ich sag mal, da geht die Ernsthaftigkeit kaputt. Guck mal, man darf nicht ein. Guck mal, deswegen, ich habe mich in einem Interview dazu mal geäußert. Guck mal, ich sag, ich tue so viel für diesen Sport. Ey, ich lasse so viel Schweiß, so viel Tränen für diesen Sport liegen. Und da kommen. Ich will jetzt nicht damit jetzt protzen. Ich habe auch Reichweite und das habe ich ja auch, weißt du. Aber ich will damit nur eine Sache sagen: Die Jungs machen Musik, verdienen mit ihrer Musik eigentlich ihr Geld, das ist eigentlich ihr Brot. Und dann auf einmal kommen die in ein Business, mit dem die nichts zu tun haben und bringen alles durcheinander, so weißt du. Es ist ja mal schön, wenn mal ein geiler Kampf zustande kommt und die es machen auf einer sportlichen Ebene und danach cool ist, weißt du. Aber ich meine, also in den letzten Jahren wurde das so einfach so wie ein Kaugummi zu oft gekaut, zu viel Zirkus, genau. Und jetzt finde ich das einfach ein bisschen so, der Kampfsport wird ins Lächerliche gezogen. Nur darum geht's mir, weißt du? Als Entertaining-Faktor finde ich das cool. Man schaut gerne zu, aber irgendwann ist es auch meiner Meinung nach, also bis irgendwo soll das noch gehen, weißt du? Soll jetzt auf einmal jeder Rapper bei ihm nicht mehr, wo nicht mehr läuft, sagen, ey, ich fange jetzt an zu boxen. Jetzt mittlerweile habe ich sogar gesehen, dass irgendwelche TikToker im Ring reingehen.
Ja, genau. YouTuber sowieso.
Und die ganze Zeit. Die mal wissen, wie hart wir die Profis trainieren und ihr Leben komplett dafür umstellen, damit die in dem, was sie tun, erfolgreich werden, ne, dann würden die damit nicht so leicht umgehen. Du weißt ja, stell dir mal vor.
Ja, da habe ich ja einen Gangster-Rap ein bisschen, die echten Gangster und die, die es ausschlachten.
Jetzt musst du überlegen, ich habe das letzte Mal gelesen, am Tag, es ist ja, also, ich weiche jetzt vom Thema mal kurz aus, habe ich gelesen, am Tag werden 100.000 Songs released. Mhm. Weißt du? Und du musst überlegen, die Rapper denken sich einfach, ey, bei uns läuft nicht mehr oder zu viel Musik, ich wechsle mal meine Spalte, ich werde jetzt mal Boxer oder so, weißt du? Und das, ich will das einfach so, dass es die Ernsthaftigkeit einfach nicht kaputt geht. Weißt du, es soll einfach.
Naja, die Integrität vom Boxsport.
Genau. Das habe ich schon Boxsport soll Boxsport bleiben, ja. Musiker soll Musiker bleiben, TikToker soll TikToker bleiben und alles andere, lass uns in Ruhe. Und ich denke einfach mal, jetzt in den nächsten halben Jahr wird dieses ganze Thema auch beendet sein. Ich denke, das ist so ein Thema, was jetzt langsam, wie gesagt, zu oft. Wie ein Kaugummi, gekaut, ausgespuckt, wieder gekaut und jetzt reicht auch langsam.
Wobei, weißt du? Ich habe auch gute Athleten gesehen, die ich feiere, die auch über das Thema geredet haben. Na klar, vom Mindset, wie du das auch leicht angesprochen, die aber trotzdem das Resümee haben, dass das trotzdem Kampfsport, dem Boxen gut tut, weil viel Aufmerksamkeit kommt.
Voll.
Ist wahrscheinlich dieser schmale Grat, Lichtschatten.
Ich sag ja, das ist nicht schlecht. Also ich sage, wenn man ein Event einmal im Jahr machen sollte oder ein Event alle zwei, also zwei Events in einem Jahr, ist ja kein Problem. Ey, jetzt mittlerweile folgen ja keine Profi-Box-Events mehr. Da boxt irgendeiner gegen irgendeinen, weißt du? Mhm, und du musst mal auf die Fightcard gucken, da ist kein Profi-Boxer mehr drauf. Ja. Da boxt irgendwelche Leute gegeneinander, die niemand kennt, weißt du? Vielleicht den Sinan kennt man, den Bösemann kannte man und das war's halt, weißt du? Und die anderen. Jetzt sollte sogar Sinan gegen Mo Abdallah kämpfen, weißt du, zum Beispiel auch.
Ich glaube auch, beim Boxen ist auch ein Sport, wo sich echtes Publikum trennt, spätestens vorm Bildschirm, nicht die da sind. Deswegen war auch Schwergewicht sehr beliebt oder Champs wie Klitschko, das war dann auch Politik meines
Erachtens. Aber ich hoffe, die Zeit wird zurückkommen und dafür werde ich sorgen auf jeden Fall.
Weißt du, was mein Problem ist? Guck mal, das Problem bei dieser Nummer ist für mich, die Promoter haben normalerweise die Verantwortung, dass die Boxer selber und die Kampfsportler selber, dass die ihren Schein bekommen und dass die auch nicht abhängig davon sind, dass irgendwelche Mikro-Celebrities oder YouTuber oder was weiß ich nicht so. Aber die Promoter machen den Job anscheinend nicht gut genug, deswegen ist das Interesse an irgendwelche YouTuber oder Rapper oder sowas dann in dem Augenblick größer als. Was mir leid tut, ist in dem Augenblick der Sportler, wie du gesagt hast, der hat sein ganzes Leben da reingesteckt und teilweise in der UFC, alleine muss man sich mal angucken, in der gehyptesten MMA-Liga überhaupt, kommst du mit 10 und 10 raus. Also 10.000 fürs Antanzen, 10.000 fürs Gewinnen. Verlierst du, kriegst du nicht mal die restliche 10.000. Da gehst du erstmal mit deinen 10.000 nach Hause. Bezahl jetzt erstmal deinen Trainer, dein Trainingscap, zahl mal Steuern, am Ende kannst du die Döner kaufen davon. Aber und das ist traurig.
Das ist ja eine Politik, die UFC selber macht. Darüber beschwert sich, glaube ich, aktuell jeder, der in der UFC drin ist.
Aber Boxen ist genauso, in den unteren
Rängen. Ja, genau. Und ich will damit dann, da hast du gerade den Punkt, muss ich auf jeden Fall auch, gebe ich dir zu 100% recht, die Promoter in Deutschland machen einfach zu wenig, was das Image von dem Boxer angeht. da wird zu wenig gemacht, so, weil ich meine, ich habe ja jetzt angefangen, so ein bisschen parallel auch ein bisschen mit Vlogs, so YouTube-Vlogs zu machen, so wie ich mein Training, also einen Einblick zeige von meinem Leben. Und du musst überlegen, das ist eine, also ich promote damit mich selber und ich gebe den Leuten halt einen Einblick in mein Leben. Ich will jetzt kein YouTuber sein, ich will jetzt nicht die Spalte wechseln, ne, dass ich auf einmal anfange, nur noch YouTube-Videos zu drehen, aber ich versuche meinen Fans, meinen Freunden, Leute, die mich supporten, einen Einblick in mein Leben zu geben und den Leuten zu zeigen, ey, guck mal, wie hart wir trainieren für das, was wir tun, weißt du?
Cool.
Und das sollte ich. Ja, und deswegen mache ich das auch nur. Und das ist halt, glaube ich, die Promoter in Deutschland haben die Zeit verpennt. Die sind immer noch in der Zeit, Fernseher. Ja. Alles passiert im Fernseher. Aber ey, die Zeit hat sich geändert. Ihr müsst in Social Media, ihr müsst raus, ihr müsst die Leute promoten, ihr müsst die Leute, es muss eine geile Pressekonferenz stattfinden, es muss ein geiles Weigh-in stattfinden, es muss vorher eine geile Geschichte verpackt werden.
Das ist es.
Ja. Und warum nicht? Warum schaffen wir es nicht, dass wir ein Agit Kabael auf ein Niveau von vielleicht von Klitschko bringen oder Axel Schulz oder so bringen, weißt du? Weil du musst überlegen, ich habe jetzt viermal um die Europameisterschaft geboxt im Schwergewicht und ich denke nicht, dass mich so viele Menschen kennen wie Axel Schulz.
Nee.
Weißt du?
Und
Axel Schulz war noch nie Europameister, ne? Das darfst du nicht vergessen. Er hat zwar gekämpft um die Weltmeisterschaft und gegen George Foreman und so. Ich war schon, hat auf jeden Fall auch eine Zeit geprägt, ne? Nichts gegen Axel Schulz. Und ich will damit nur sagen, man muss die Arbeiten müssen getan werden. Und wenn wir die Arbeiten richtig tun, glaube mir, bin ich zu eine Million Prozent davon überzeugt, dass diese Zeit wieder zurückkommen wird. Safe. Und die wird, ey, es gibt, also es ist nicht so, dass in Deutschland wenige Talente da sind, aber wir müssen uns umdenken. Es ist jetzt nicht nur jemand Deutsch, der auch Deutsch aussieht, es ist jemand auch Deutsch, der vielleicht einen Migrationshintergrund hat, aber trotzdem hier lebt, hier groß geworden ist, die Sprache vernünftig aussprechen kann und sich gut artikulieren kann. Du musst überlegen, wir hatten eine Zeit, die haben sogar die Namen der Boxer geändert, damit die besser verkauft werden können.
Also beim Thema. Das brennt mir alles auf der Zunge, Agit. Ich muss mal aufpassen, dass ich den Gast nicht unterbreche, wenn ich Einfälle habe. Ich wollte eh sagen, apropos Spalte wechseln, habe ich auch gemacht, ich habe eine neue Freundin. Und ich wollte sagen, damals noch, ich sag die Namen nicht, die hießen dann auf einmal Punkt Sturm oder
alles,
so.
Alles gut.
Felix Sturm. Genau, oder auch ganz kurz mal, bei Klitschko haben mir immer meine Leute gesagt, dass ein sehr disziplinierter Athlet ist, aber auch viel damit zu tun hat, dass Amerika sehr rassistisch ist und ungern einen schwarzen Boxer sehen würde. Es ist immer so, bei Axel Schulz wissen wir selber, also alles Athleten, von Klitschko bis Henry Maske bis Axel Schulz. Aber oft hattest du auch dieses Saubermann-Image. Ich war ja immer auf Rockys Seite, der war das Gegenteil, mit dem konnte man nichts machen. Du weißt, und genau das, was du gerade angesprochen hast, sehr interessant.
Und ich sag ja, die Namen wurden geändert, ne? Und dann hast du mal, guck mal, ich will jetzt nicht alle unter einen Kamm scheren, weißt du, aber es gab manche Leute, du hast das Mikrofon in die Hand gedrückt und der hat einen deutschen Namen gehabt, dann warst du froh, also du hast das Mikrofon in die Hand und warst du froh, wenn du das Mikrofon wieder aus deiner Hand genommen hast, so, weißt du, weil er konnte es gar nicht rüberbringen, sah halt dann nur deutsch aus, aber gib doch jemanden die Möglichkeit, der jetzt vielleicht keinen deutschen Namen hat, aber dafür perfekt Deutsch sprechen kann, in Deutschland geboren ist und sich einfach hinter diesem Land wohlfühlt und auch das Land danach, nach seiner Karriere nicht verlassen wird. Und deswegen.
Manuel, Mahmoud. Ja, der sah ja noch nicht mal deutsch aus, Bruder. Also jeder hat ja gewusst.
Aber was soll der Junge machen?
Darfst
du ihn auch nicht übel nehmen?
Nein, ich nehme das 0% übel.
Aber
ich sage, warum ist
die Promoter, die Promoter sind daran schuld.
Weil das Schwachsinn.
Weil die Promoter würden, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mahmoud Shah da sagt, ey, ich ändere jetzt meinen Namen um, weil ich Bock darauf habe, weißt du? Hat ja seinen Namen wieder umgeändert.
Richtig.
Weil er gesagt hat, ey, ich kann mich damit nicht identifizieren, das bin ich nicht, ich bin nicht Manuel, ich heiße Mahmoud, so, weißt du? Ja. Und das sollten wir mal in Deutschland mal so langsam verstehen. Und ich habe von Anfang an straight gesagt, ich werde meinen Namen nicht umändern. Und den Namen nicht, den meine Eltern gegeben haben mir. Weißt du, warum soll ich das tun? Nur damit mich jetzt einer mehr gern hat. Und
was
am Ende.
Was du ansprichst, Bruder, ist ein gesellschaftliches Rassismusproblem.
Ja.
Man muss es mal auf den Punkt bekommen. Es kann doch nicht
ich will
sein.
Ich will das jetzt nicht so aussprechen.
Tut mir leid, aber ich spreche das gerne aus. Das Problem ist einfach nur, wenn ein Mahmoud sich in einen Manuel umändern muss, nur damit er irgendwelche Boxkämpfe bekommt. Was ist denn der Überbegriff? Was ist die Überschrift? Das ist ein Rassismusproblem. Das bedeutet, du hast mit einem deutschen Namen mehr Möglichkeiten als mit einem ausländischen Namen. Bringen wir die Sache auf den Punkt. Und wenn man so eine Sache dann im Boxsport dann immer wieder mitbekommt und immer wieder, dann müssen doch die Gespräche noch normalerweise mal so ein bisschen anfangen. Aber woran denkst du, liegt es, dass diese Hürde nicht überwunden wird?
Wir müssen diese Hürde überwinden, weil du darfst eine Sache nicht, was heißt, Ich würde sagen, England hat es uns vorgemacht, schon vor 10 Jahren. Sehe es an Chisora, sehe es an Anthony Joshua, sehe es an Dillian White. Die haben die Jungs, die nicht ähnlich aussehen oder komplett wie, also die müssen nicht komplett so aussehen wie genau der Muster-Engländer. Mhm. Und die haben dann gesagt, ey, weißt du was? Die Jungs boxen auch unter der Flagge und repräsentieren unser Land. Halten die Flagge oben und holen die Medaillen, holen die Gürtel in unser Land. Was passiert? Unser Land wird, der Sport in unser Land wird interessant. Die Jungs füllen Stadion. Richtig. Ich habe das nicht geglaubt. Tyson Fury gegen Derek Chisora. Und ich habe ja damals gegen Derek Chisora in Monte Carlo Casino geboxt. Und der bekommt jetzt einen WM-Kampf. Und ich dachte mir so, wo dieser Kampf zustande kommt, ich sag mir, ey, der Kampf wird sich niemals im Leben krass verkaufen in England. Mhm. Dachte ich mir erst, weil die haben ja schon zweimal gegeneinander geboxt und zweimal hat Fury gewonnen. Mhm. Und jetzt soll die Trilogie stattfinden, der dritte Kampf. Und ich dachte mir, niemals im Leben wird der Kampf sich ausverkaufen, weil die wissen, Favorit 80-20 ist, oder 90-10, Fury ist ein 100%iger Favorit. Die haben geschafft, in einem Tag 50.000 Karten zu verkaufen.
Das ist schon brutal. Aber das ist, denke ich mal, wirklich auch zu 80-90% ist das Tysons
Versuch, oder? Ja, aber die Leute, die promoten die Leute da richtig.
Das ist nochmal eine andere Sache. Aber auf der anderen Seite, im Vergleich jetzt wieder direkt zu Deutschland, muss man dazu sagen, ein Anthony Joshua zum Beispiel oder ein Derek, Bruder, das sind immer noch weiße britische Namen. Der heißt nicht Mutombo. Weißt du, was ich meine? Mutombo.
Ich kann mir vorstellen, das könnte wie bei Deutschrap sein. Erst alles canceln, also nie ist ein Kanaka am Start am Mikro. Dann kam Berlin-Rap und irgendwann wird es auch salonfähig. Ich glaube, das wird so einen Switch geben, bin ich überzeugt
von. Es gibt so alte Kopfmentalität, glaube ich.
Wir hängen 10 Jahre hinterher.
Ja, diese alten Köpfe, die immer noch, wie du gerade gesagt hast, noch in der TV-Zeit hängen geblieben sind und so weiter, so die das Modell jetzt so ein bisschen, aber das muss sich ändern, neues
kommt.
Blut muss
kommen. Es wird kommen, du wirst sehen, es kommt, weil ich sehe es ja immer mehr und mehr. Die Leute haben einfach Bock drauf, die Generation ändert sich ja. Die Kiddies, die vorher noch nicht mal ein Handy in der Hand halten könnten, jetzt vor 10 Jahren, jetzt sind die 14, 15, sind richtig am Start, am PC, am Laptop und gucken die Kämpfe an.
Absolut.
Und die Zeit wird kommen, da bin ich mir zu 100% sicher, dass ein Agit Kabael sogar in Deutschland relevant wird. In der Boxszene komplett relevant. Also man ist zwar in den Rankings überall die 1, aber es sollte auch komplett auf dem Papier sein, ey, der Junge ist Deutscher, wir akzeptieren ihn. Und
dass sich Deutschland hinter ein Agit auch stellen kann. Komm, ja, Deutschland. Komm. Aber Deutschland bedeutet halt auch wirklich 85 Millionen Menschen und nicht nur Berlin und Ballungsgebiete wie Ruhrpott. Das sind so diese einzelnen kleinen Kaffs von 50.000, 60.000 Einwohner und so weiter. Das ist so immer noch dieses konservative Deutschland. Aber die haben auch Kinder bekommen und die sind auch jetzt mit Rap aufgewachsen. Die waren auch Bushido-Fans und dies, das. Es ist so, glaube ich, so, man muss der Sache ein bisschen Zeit geben. Vielleicht bist du zu einer falschen Zeit dann quasi, wirst du in vielleicht 5 Jahren oder sowas am Start. Wobei man sagen muss, wie du selber auch gesagt hast, deine Blüte quasi als Heavyweight, die betrittst du jetzt gerade mit deinen 30 Jahren.
Ja, ich glaube, ich bin jetzt, glaube ich, mit 30 bin ich gerade im so langsam, also ich bin noch nicht in der Prime, aber so, es geht in die Richtung. Also, du musst also man sagt, dass du in der Prime bist, fängt so ab 33 an, so im Schwergewicht, so 33 und dann aufwärts, die nächsten 3-4 Jahren und dann...
Das ist krass. 33 normalerweise, 33, 34, 35, da hörst du langsam bei MMA auf.
Aber ich sag ja, im Schwergewicht ist auf jeden Fall, ich würde sagen, das goldige Alter ist 33, weil da denke ich einfach, da bist du im Saft und kannst alles abrufen, was du hast.
Auch deine körperliche Entwicklung hat da wahrscheinlich dann jetzt abgeschlossen. Ne?
Du bist körperliche jetzt Entwicklung, ich denke auch kopfmäßig, bist du dann ein ganz anderer, bist du ein Mann, weißt du?
Ja, natürlich.
Davor bist du noch so zwischen jung, also und da bist du irgendwo dazwischen, weißt du? Zwischen Mann sein und jugendlich sein. Und dann irgendwann also reifst du dann komplett aus, ne?
Ich meine, du hast 22:0. Du hast 14 Knockouts. Du bist Europameister. Und du hast Derek Chisora besiegt. So, eigentlich normalerweise.
Und dann noch nicht zu Hause, ne? Und dann noch auf ihrer Veranstaltung. Also, du weißt,
bitte
wenn
man.
Wenn man darf ich nochmal seine, weil da gerade der Kopf raufging, kann ich nochmal seine Bilanz hören, bitte?
22:0, 14 Knockouts. Und Derek Chisora, der jetzt gegen Tyson Fury angetreten ist, der Bruder.
Also die kämpfen jetzt
wieder. Aber dieser Bruder, der wurde von ihm ja besiegt. Und er hat schon 2 Niederlagen gegen Tyson.
Genau. So,
das bedeutet eigentlich normalerweise nach der Logik, nach der Boxmathematik müsste eigentlich eher jemand wie Agit gegen Tyson kämpfen.
Wie oft hast du verloren?
Ich habe noch gar nicht verloren.
Da habe ich dann doch alles richtig mitbekommen. Alles richtig. Bist ein Langwitzer. Manchmal gewinne ich, manchmal verlieren die anderen. Riesenrespekt. Ich will auch sagen, Agit, Du machst es, du boxst sehr toll, wie ich es mir bei allen wünschen würde. Du hast dieses Herz, ich habe den Johnson-Kampf gesehen, dann auch letzten Tage mich vorbereitet. Und man sieht, du hast diese Ambition. Du gehst nicht rein, nimmst die Gage und trägst die Fackelmütze. Ich sage,
das Geld, ist unwichtig. Das kommt irgendwann von alleine. Und also weil du jetzt gerade, du musst überlegen, ich bin damals gegen Derek Chisora zum Kampf hingefahren und bin. Es war ja so, ich bin ja da hingefahren als Außenseiter, ne? Du bist auf der Fremdveranstaltung, es ist jetzt nicht Boxen, du sagst, ey komm, lass uns mal boxen. Da ist so viel Politik drinne. Wo machen wir es, wie machen wir es, auf welcher Veranstaltung, welcher Promoter vermarktet das. Und das ist so viel, steckt dahinter, hinter der Kulisse, und das weiß eigentlich keiner, weil die meisten Zuschauer, die Box gucken, die denken, ja, die beiden wollen gegeneinander kämpfen, die provozieren sich ein bisschen, ja, der Kampf kommt schon irgendwie zustande. Aber es ist meistens nicht so. Promoter müssen sich einigen, die Verbände müssen sich einigen, die Rankings müssen passen. Das ist so viele Faktoren, die passen müssen, dass überhaupt ein Kampf zustande kommt. Politik, und wenn das erstmal alles getan ist, und über alle Gelder gesprochen worden ist, dann kann man überhaupt sagen, der Kampf kann jetzt gemacht werden.
Mit deiner Bilanz und mit deinem Talent und so weiter bist du ganz oben mit dabei. Management und Politik spielt im Kampfsport halt eine große Rolle.
Voll.
Das merkt man in der UFC auch. Da sind auch teilweise nicht die besten Kämpfer. Das habt ihr mal gesehen. Als die UFC damals Strikeforce gekauft hat, Strikeforce galt als diese kleine Liga, so wie heute Bellator, so. Die hatten vielleicht so im Vergleich zu UFC einen geringen Marktanteil, sagen wir mal so. Und dann sind die Strikeforce-Athleten alle gekauft worden, die galten als B-Liga. Aber wenn man sich mal anguckt, wer von den Strikeforce-Leuten alles abgerissen hat, die sind ja alle Champions geworden. Die sind in die UFC gekommen, sind alle Champions geworden. Daniel Cormier, Luke Rockhold.
Du bist voll so. Drin, ich bin da gar nicht drin.
Volle Kanne. Da hat man gesehen, das ist halt auch sehr stark politisch abhängig. Aber diese Promotion, die Story dahinter ist halt heutzutage sehr, sehr wichtig geworden. Wenn man heutzutage eine emotionale Connection mit dem Athleten aufbauen kann, und da meine ich, das war meine Kritik an den Promotern. Wenn das irgendwie nicht bereitgestellt wird, eigentlich normalerweise in meiner perfekten Welt würde ich mal sagen, ein Agit muss nicht einen eigenen YouTube-Kanal erstellen, um sich selber zu promoten, um sich wichtig zu machen, einen berühmten Rapper-Cousin haben.
Gott sei Dank mache ich das alles ja nicht selber, weil ich das niemals im Leben kriege.
Also aber das ist deine eigene Initiative, ja, Bruder. Genau. Das ist nicht vom Promoter. Nee. So, deswegen, aber die UFC zum Beispiel, die inszeniert ihre Kämpfer auf eine gewisse Art und Weise mit den Countdown-Shows und mit den ganzen Embedded und so.
Du darfst eine Sache, sorry, dass ich ins Wort falle, du darfst eine Sache beim Boxen und beim MMA nicht vermischen. Warum? Eine Sache, beim MMA ist es ja so, also beim UFC zum Beispiel, wenn du bei der UFC reinkommst, hast du einen Promoter, der komplett den Takt angibt. Und alle Kämpfer sind in der UFC unter Vertrag. Also quasi der Verband und der Promoter sind dieselbe Person.
Ja.
Stimmt's?
Richtig.
Aber beim Boxen hast du es nicht so. Beim Boxen hast du tausende Promoter und vier Weltverbände, die relevant sind. Und die vier Weltverbände haben mit dem Promoter nichts zu tun. Richtig. Nur, dass sie ab und also einmal im Jahr zur Convention fahren und halt mit den Verbänden gut sind oder irgendwelche Strategien aussprechen oder sagen, ey, ich würde gerne meinen Kämpfer platzieren für die und den Kampf oder für den International-Titel oder für die um die Weltmeisterschaft präsentieren oder was auch immer. Und du musst halt immer mit den Verbänden gut sein. Aber bei der UFC ist quasi Dana White der Einzige, der den Takt angibt. Das hast du jetzt am Wochenende gesehen. Letztes Wochenende war. Da hat dieser Jan, wie heißt der mal?
Peter Jan.
Peter Jan hat verloren. Mhm. Meiner Meinung nach hat er gewonnen, weil er den anderen Typen, wie heißt der andere, gegen den er kämpft hat?
Sean O'Malley.
Der mit dem bunten Haar. Genau,
Sean O'Malley.
Weil er ihn besser vermarkten kann, hat er den Sean O'Malley gewinnen lassen. Weil der Kampf hat auf jeden Fall Peter Jan gewonnen. Zu 1 Million pro. Er hat 6 Takedowns gehabt. Mhm. Wie willst du den Kampf verlieren nach 6 Takedowns?
Ich habe den für O'Malley gewertet.
Sicher?
Khabib, aber sehr knapp. Khabib hat seine Krise bekommen, wo er das gesehen hat.
Der das kann nie.
Krise bekommen.
Ich habe den Kampf auch geguckt und ich habe ja nicht so viel Ahnung vom MMA. Mhm. Und
sehr knapp war das. Die versuchen das so darzustellen, als wenn das jetzt voll die Beklauung war.
Der Peter Jan hat sich, glaube ich, dazu gehört, der ist raus aus der UFC.
Ja gut, aber das ist ja dein Problem. So, ja. Wenn du so auf zickig machen willst, so.
Aber
also,
ich sag ja.
Ich persönlich, ich glaube nicht an diese Verschwörungstheorien da drin.
Aber ich will damit sagen, du hast trotzdem denselben Promoter und denselben Verband.
Richtig.
Da kann nicht so viel Politik herrschen, weißt du warum? Weil er gibt den Takt an. Genau. Dana White sagt, wo es lang geht.
Aber guck mal, das ist bei der UFC ist das der Vorteil und der Kritikpunkt gleichzeitig. Weil das bringt natürlich auch sehr viele Nachteile, weil die gönnen sich dann quasi so eine kleine Monopolstellung dadurch, weil im Gegensatz zum Boxen zum Beispiel hat UFC den Nachteil für die Athleten, dass immer die UFC der größte Star sein wird. Mike Tyson damals war der größte Star. Der hatte damals dann den, wie hieß der verrückte Promoter, dieser ganz korruptierte Don King im Hintergrund zum Beispiel. Aber die UFC ist halt mittlerweile so geworden, die UFC muss die Marke sein und niemand darf größer werden als die UFC. Und jedes Mal, wenn ein Star dann kommt und sich zum Beispiel gegen den Verband dann stellt, oder in dem Augenblick dann die UFC und so weiter, dann haben sie auf jeden Fall ganz große Probleme zu erwarten.
Das war mit Conor McGregor so. Die haben ja, Conor McGregor war ja die Zeit, wo Conor auf einmal, also es war glaube ich vor vier Jahren, war sogar vor Khabib den Kampf. Mhm. Hat der Conor auf einmal so gezogen und das ganze Publikum, da war ja so auf einmal so auf der Kippe mit der UFC, weißt du?
Da gab es dann wieder Kohle Streit, bisschen.
Ganz genau. Zeit Streit.
Was Bela sagt, ist mega interessant, das fiel mir auch gerade ein. Vielleicht ist MMA das erste, außer diese Fußballvereine, wo man von der Veranstaltung Fan ist und nicht von den Sportlern.
Aber nee, genau, weil der Promoter und der Promoter, sag ich, habe deswegen gesagt, der Promoter und der Verband ist derselbe. Mhm. Und da kann nicht viel Politik gemacht werden, weil er gibt den Takt an. Dana White sagt, was Sache ist. Weil wenn Dana White sagt, entweder mache ich zum Champion und ich habe Bock drauf und du hast die Leistung, du kannst die Leistung bringen, um ein Champion zu werden, dann macht er dich zum Champion. Und wenn er sagt, du kannst es nicht werden oder du kannst die Leistung bringen, dass du Champion werden willst und er hat aber keinen Bock auf dich, dann bist du raus.
Aber es ist nicht ein Problem der Zeit.
Nate Diaz ist auch rausgegangen. Aber die beiden
waren gut miteinander.
Aber die haben sich auch am Ende...
Es gab schon ein bisschen so Zwist und so weiter, weil natürlich Nate total immer gegen den Strom geschwommen ist. Aber du hast auch absolut recht, wenn Dana gar keinen Bock auf dich hat, dann hast du ein sehr, sehr schweres Standing dort.
Und
sehr schwer.
Das war bei diesem, wo ich es auch gesehen habe, bei Francis Ngannou.
Ja, der hat ganz große Probleme gerade.
Ja,
das ist das beste Beispiel.
Aber warum? Weil er sagt, guck mal, ich bringe die Leistung, ich bin Champion, ich schau alle weg. Hm. Hör mal, zahl mir mehr Kohle.
Richtig.
Was willst du von mir? Du zahlst... Aber der unterbezahlt auch die Leute. Ja. Kann ich ja auch irgendwo verstehen, weil auf andere Veranstaltungen wie Bellator oder The One bekommst du mehr Geld mittlerweile, was man dann mithört. Weil ich habe ja so viele Jungs, die bei uns im Gym trainieren. Abus Magomedov selber UFC, ist jetzt in der UFC drin.
Sehr starkes hat Debüt.
Für mich stark. In den letzten zwei Jahren das stärkste Debüt gegeben in der UFC.
Du bist in der UFD, muss man dazu sagen.
Genau, im UFD-Gym Düsseldorf. Dann haben wir auch einen Roberto, der bei der One ist, eine Roberto Soldic. Und ich kriege das ja alles mit. Der eine ist bei Bellator, der eine ist bei One, der andere ist bei UFC und das wird gesprochen. Wir sind im selben Gym und die sagen zwar nicht, was sie für Gelder bekommen, aber man weiß ungefähr, der bei One bekommt auf jeden Fall viel, viel, viel mehr Geld wie der von der UFC.
So. Es kommt darauf an,
aber dafür macht die UFC den Kämpfer in Europa größer. Also bekannter?
Weltweit.
Weltweit.
Okay, man kann darüber streiten, weil der asiatische Markt ist groß. One ist schon sehr unterschätzt.
One ist sehr, sehr unterschätzt. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. One ist zum Beispiel sogar größer als NFL. Also wenn man den Marktanteil
größer nur dran... Größer als die NFL.
Ja, oder Chinesen, 1,5 Milliarden alleine.
Die National Football League, größer, ja.
Guck dir mal den asiatischen Raum an, ne? Du hast so viele Menschen.
Er hat recht, weil das den asiatischen Raum
zieht. Deswegen sag ich, der asiatische Raum.
Leute, ja.
Und das haben wir nicht auf dem Schirm, weil wir sind nur Amerika, Europa und alles andere interessiert uns gar nicht mehr. Und das wollte ich, also ich meinte nur damit den Marktanteil, also quasi wie viel Pay-Per-Views die verkaufen und wie viel Pay-Per-Views die verkaufen. Mhm. Die verkaufen mehr an Anzahl.
Aber wenn du ein großer Star in der UFC wirst, dann kannst du das trotzdem mit keiner anderen Liga vergleichen. Es gibt keinen
UFC McGregor, macht schon, Khabib. Die machen schon eine gute Show.
Ja, also du musst halt wirklich ganz, ganz oben mitspielen halt. Das ist das.
Man merkt, du bist richtig
MMA-Fan. Ne? Er ist seit 20 Jahren mein Partner. Ja. Er hört Radio, Bruder, wo ich nichts verstehe. Englisch, MMA-Sender. Ja. Er ist wirklich da Chuck Norris.
Man merkt, dass so der steht hinter der Fahne MMA und der lässt kein schlechtes Wort über die MMA fallen.
Ich bin auch sehr kritisch gegenüber vielen Sachen, so, aber ich finde trotzdem, dass die UFC halt einfach sehr, sehr viel beigetragen hat.
Was
beim Boxen, beim Boxen bin ich auch sehr lange dabei, aber ich habe diese Ära der letzten 15 Jahre und so weiter nicht so akribisch verfolgt. Aber ich bin
Klitschko-Ära.
Ja, sowas. Das hat mich gelangweilt. Das,
ja.
So, aber ich
hat
bin.
Vieles kaputt gemacht.
Ja, ich bin so aus der Zeit so. Meine schönste Zeit vom Boxen an und für sich ist ehrlich gesagt die Zeit von den Four Horsemen, also Duran, Hagler, Hearns, so diese Geschichten, so, weißt du. Das waren die geilsten Fights für mich, die geilsten Rivalitäten. Natürlich schwergewichtsmäßig Tyson, aber auch so jemand wie Tua und so weiter habe ich sehr, sehr gerne mir angeguckt. Lennox Lewis war vom Stil her nicht ganz meins, aber diese Ära war halt sehr spannend.
Du bist ja voll drin, du hast ja ein bisschen Ahnung. Ja. Wer ist für dich
Boxen.
Ein bisschen. Der beste Schwergewicht aller Zeiten?
Beste Schwergewicht aller Zeiten vom Sportlichen?
Außer ich, ne? Also.
Ja, geht natürlich, Bruder. 100%. vom Sportlichen her, meinst du?
Ja.
Vom puren Sportlichen her.
Lass mal dieses, die Medien haben den gepusht, die haben den so gemacht. Wir reden nur pur sportlich. Wir reden, was er Amateur geleistet hat, was er in seiner Profikarriere geleistet hat. Wir reden nur darüber. Lass mal dieses rumherum.
Ja. Beste Schwergewicht aller Zeiten. Kann ich dir gerade keine Antwort drauf geben.
Keine Antwort
geben? Ist zu schwer für mich. Ich sag dir, der beste Schwergewicht all around ist für mich Muhammad Ali, aber das hat mit seiner Persönlichkeit und seiner Story zu tun, aber nicht wegen seiner cleanen Kampfbilanz.
Aber soll ich schon mal, keiner hat die
Aber ich, darf ich ja geht?
Okay, sag du.
Tyson für mich.
Für dich Tyson?
Für mich hat er das, was ich in deinen Kämpfen gesehen habe, immer das Elan, dass er ein K.O. oder einen dominanten Sieg erzielen will. Er hat eine super Technik, hätte fast schon mit Leuten geschlagen nachts auf Partys, wenn die gesagt haben, Tyson hat keine Technik. Und halt auch genau...
Es ist halt nur schwer, wenn Lennox ihn dann eindeutig besiegt oder einen Holyfield oder wie auch immer, wie kann man dann sagen, dass er der Beste war? Das ist halt für mich immer schwierig zu beantworten.
Das hat ja auch ganz kurz mal bitte mit Zeiten zu tun. Irgendwann wird man abgelöst. Er hätte vielleicht, da gebe ich B recht, ganz oft nicht mehr in den Ring gehen sollen. Er braucht altes Geld.
Auch naja, Holyfield war genauso alt wie er. Also die waren schon alle gleich.
Ja,
alt.
Also ich sag dir, für mich...
Wir reden von seinem Zenit, wo er Zenit hatte, 80er.
Ich sag dir, der beste Schwergewicht aller Zeiten und der ist... Keiner redet über ihn, keiner hat ihn auf dem Schirm oder ich weiß aber auch nicht warum. Ey, der hat abgerissen in seiner Amateurzeit. Ne? Ich weiß nicht, ob er Amateur-Weltmeister war, aber er war auf jeden Fall alle Olympiad-Goldmedaillengewinner. Und war Weltmeister, Undisputed Champion.
Gonzales?
Nein. Lennox Lewis. Ey, Bro, der hat abgerissen. Keiner redet über ihn. Der hat einfach mal jeden dominant weggehauen.
Geil. Wer war denn, du bist in der Materie, wir haben meinen Bruder Ramti grüßt, eigentlich generell zu City Chicken, den haben wir immer Lennox Lewis genannt, weil er so einen Punch hatte. Und wie hieß denn der Bruder, der kam aus dem Knast, muslimischer Bruder, der diesen Blitz,
Hashim Rahman.
Danke. Zweiten Kampf hat er dann verloren, aber...
Aber Hashim Rahman, guck mal, ich habe Lennox...
Was für ein Kampf?
2014 oder 13 persönlich getroffen. Er hat eine Pranke, ne? Ich schwöre, weißt du, dass ich mir nur gedacht habe, wie kommst du in Handschuhe rein? Ja. Es ist so, als hätte er mir so mit zwei, also als hätte ich meine beiden Hände zusammengetan und so hat sich das angefühlt, als würde er mir so die Hand geben.
Wie Brock Lesnar.
Ey, und auf jeden Fall, er ist auf jeden Fall ein Motherfucker. Was ja.
Unterschreibe ich.
Der ist krass.
Das ist nicht mein Kampfstil, den ich mir gerne angucke, aber das unterschreibe ich.
Der hat auf jeden Fall alle, ey, der hat alle weggehauen. Ein Hashim Rahman, damals hat er ja gesagt, also die haben ja, den ersten Kampf hat er in der zweiten Runde K.O. gegangen. Ja. Also im ersten Kampf und im zweiten Kampf hat er ihn auseinandergenommen. Ja. Er hat ihn 10 Runden lang verprügelt und in der 11. Runde, glaube ich, ausgenockt.
Erzähl mal nochmal bitte den ersten Kampf. Du hast den mehr auf dem Schirm, bist auch mehr Profi. Oder du bist Profi, war das dann doch ein Lucky Punch oder war das dann doch überraschender Gegner?
Der Lennox Lewis ist im Kampf reingegangen, hat alle weggehauen. Er hat alle weggehauen. Er hat den weggehauen, er hat ihn weggehauen, er hat den weggehauen. Dann musst du überlegen, auf dem Punktezettel stand es genau 9-1. Wenn du 10 Leute gefragt hättest, hätten 9 Leute gesagt, ey, Lennox Lewis gewinnt. Und eine hätte vielleicht gesagt, komm, es macht vielleicht Hashim Rahman. Und ich sage ja, als Underdog in einen Kampf reinzugehen, du gehst quasi in den Kampf rein, du hast nichts zu verlieren. Ja, die Situation ändert sich. Und Lennox hat den, denke ich mal, unterschätzt. Ja, und dann war das Ende so. Passiert. Und damals, wenn wir jetzt auch mal, jetzt switchen wir mal die Zeit um, Andy Ruiz gegen Anthony Joshua.
Genau.
Hättest du 10 Leute gefragt, ich glaube, 10 Leute hätten dir gesagt, AJ...
Bruder, ich habe aber auch, ich bin auch mein Leben lang mit Sport verbunden und ich selbst ich hatte da Vorurteile. Ich dachte... Mann,
was soll das?
Ja, der war überhaupt, na klar, verschiedene.
Aber nein, ehrlich jetzt, Mann. Ich hab mir gedacht, was ist das für eine Paarung? Was soll das? Ey, also, ich hatte Andy Ruiz schon auf dem Schirm gehabt, ich wusste, dass er gut ist, ne? Aber zum Beispiel Freunde von mir und so, die so nicht so viel Ahnung vom Boxen haben, die so, ey, was soll das, ey, die verarschen uns.
Ja.
Warum stellen die. Und Anthony
warum
Joshua.
Kid Frost dahin, hab ich gesagt.
Aber Anthony Joshua ist auch so in den Kampf reingegangen, das hast du gesehen. Er ist reingegangen, so, ja, ich geh mal kurz rein und hau den Fettsack mal auf die Fresse.
Das war auch in seiner Zeit natürlich unbesiegt zu der Zeit noch gewesen. Hype, super Hype.
Und dann ist er einfach mal, da auf einmal.
Stimmt, das war die Zeit, da hattest du mir ein Jahr auch vorher den empfohlen, weil ich mal wieder attraktive Schwergewicht gucken will.
Absolut, absolut. War ja auch schon wieder ein bisschen spannend. Das war ja so die Post-Klitschko-Ära.
Der hat die Klitschko-Ära gekippt, auf jeden Fall.
Richtig, ja.
Also,
die Klitschko-Ära war die langweiligste Heavyweight-Ära aller Zeiten.
Von denen halte ich überhaupt nichts.
Also, leid. Ein guter Sportler kann man so nicht sagen, aber.
Disziplierte Athleten, aber.
Voll. Als Sportler, als Menschen sind auf jeden Fall coole Typen, muss man ehrlich sagen. Und haben auch sehr, sehr viel für den Sport geleistet, aber die Zeit war einfach langweilig, weißt du, die haben Kämpfe gemacht.
Richtig.
Man hat dann irgendwann gemerkt, dass die Kämpfe in die Länge ziehen, wegen den Werbeeinnahmen, weißt du, du hast gesehen, ey, der konnte den Typen in der dritten, vierten Runde ausnocken und dann dachtest du, dann hast du dir auch mal die Rangliste angeguckt damals, sagst du, ey, wie kann es sein, dass der und der in der 3 ist, genau. Der hat eigentlich keine Chance, um die WM zu boxen, aber die geben ihm den Kampf und dann ziehen die so welche Kämpfe in die Länge, immer mit einem Jab.
Jab, Jab, Klammern.
Und dann hat man später erst erfahren, dass sie von Milchschnitte so viel bekommen pro Dings, dann bekommen die von Hugo Boss so viel, dann bekommen die von denen und denen so viel, dann bekommen die von Mercedes so viel und so viel. Und deswegen hast du gesehen, irgendwann, wenn du RTL eingeschaltet hast, es war einfach nur, der Klitschko-Kampf war so eine Werbetafel. Mhm. Ging nur nach jeder Runde, bumm, Werbung, Krombacher, ja, bumm, Werbung, das.
Die Amis Werbung waren ja auch, zum Beispiel, die Amis waren nie auf dem Klitschko-Film. Nee, hat auch nie funktioniert drüben, die haben auch nie gezogen. Die haben auch sehr, sehr komisch geguckt, wenn du denen erzählt hast, dass die absoluten Superstars in Europa sind. Das war für die so gar nicht bewusst. Aber ich muss dazu sagen, so einen kleinen Unterschied zwischen Vitali und Wladimir habe ich dann doch schon immer gemacht.
Vitali
war geil. Vitali war ein bisschen mehr Action und vor allem ganz großen Respekt habe ich für ihn bekommen durch den Lennox Lewis Fight.
Ja, stark, muss
weißt man du? Sagen. Durch diesen Cut und so weiter natürlich unglücklich geendet, aber er hat gegen, wie du sagst, zum Beispiel den besten Heavyweight aller Zeiten, hat eine sehr respektable Leistung geliefert. So, weißt du? Aber Wladimir war halt so dieser Safe Punch und bisschen Klammern und so. Das hat keinen Spaß gemacht, so zu gucken, ganz das ehrlich.
Stimmt. Ich glaube, in Deutschland hast du auch mit ganz vielen Leuten zu tun. So Leute kenne ich auch. Meine Tante war so. Die gucken halt, wenn sie Sympathieträger sind. Es geht gar nicht ums Boxen, es geht ums Event. Die gucken das mit ganz anderen Augen. Wir drei auch. Aber da geht ganz viel um Sympathie und Saubermann-Image auf Deutsch. Ja. Und dann sind wir wieder bei den Switch halt.
Henry Maske-mäßig so.
Danke, Belasch, genau. Zum Beispiel Henry Maske, der Gentleman, Axel Schulz, allen Respekt, die haben alle Leistung gebracht, waren diszipliniert. Aber ich sehe es genauso, wie du es super erklärt hast mit Klitschko. Ich habe dann am Wochenende mal Zeit, hol mir Chips, hol sogar keine Lady, da will ich einen Kampf sehen, wie bei dir und Johnson zum Beispiel. Du hast bis zum Schluss alles gegeben, probiert. Und das, was du gesagt hast, habe ich schon damals mit meinen Amateuraugen durchschaut.
Und weil du es gerade, weil wir darüber auch sprechen, da hast eine Sache nicht vergessen. Damals hat man einfache Kämpfe geguckt und konnte seine Meinung nur, sag ich mal, in diesem Raum äußern. Jetzt gehst du, wenn ein Kampf dir nicht gefällt, bumm, machst du einen Post oder ein TikTok-Video, bumm, es geht viral und die ganze Welt redet über diesen Kampf. Mhm. Und dann nicht mehr zu Hause, dann auf einmal im Netz. Alle fangen im Netz an zu diskutieren. Damals haben die so Billo-Kämpfe uns vermarktet, vor 20 Jahren, als wäre es der Schwergewicht-Highlight. Weißt du, zum Beispiel, wenn wir mal auf die Klitschko-Ära zurückgehen. Richtig. Und da konnten wir unsere Meinung nicht äußern. Da gab es kein Facebook, da gab es kein Instagram, da gab es kein TikTok oder sonst was. Und deine Meinung ist in diesem Raum mit diesem Kampf zu Ende gegangen. Vielleicht bist du dann am nächsten Tag rausgegangen und hast dich in der Schule, am Schulhof oder irgendwo irgendwelche Leute getroffen, die darüber nochmal geredet haben. Aber das war es dann auch.
Stimmt. Ganz krasser Aspekt. Stell dir vor, Muhammad Ali hätte TikTok gehabt. Der hätte gar nicht so viel boxen müssen. Und da ist ein Rieseneffekt. Auch Markus so. Rühl, schöne Grüße. Unser Studio wurde alles trainiert, auch viel Bodybuilding. Der hat für mich jetzt dazu gewonnen, weil er ein lustiger Typ ist. Ja, ich habe zum Beispiel auch einen Bruder, der ist Profi-Footballspieler. Der kriegt keine Verträge, weil er nicht so der Typ ist, um sich bei den sozialen Medien so zu repräsentieren. Das ist sehr interessant.
Ist auch ein wichtiger Aspekt, der auch nicht unterschätzt werden darf. Ich habe letztens mein Kommentatorendebüt gehabt bei einer MMA-Veranstaltung. Da habe ich auch gesagt, ey, wirklich, also meiner Meinung nach, Bruder, wenn du jetzt gerade gewonnen hast, du kriegst das Mikrofon ins Gesicht, dir guckt jetzt mehrere tausend Leute zu, wenn gefragt wird, wen möchtest du als nächstes boxen? Sag bitte nur eine Sache nicht, egal wer, ich bin sportlich und so weiter, lass das bitte sein. Man muss sich heutzutage vermarkten, ob es dir gefällt oder nicht. Wenn du dich nicht selber vermarkten kannst, dann musst du leider zwangsläufig damit leben, dass deine boxerischen oder sportlichen Qualitäten nicht reichen werden, damit du nach oben kommst. Wenn es dir nicht gefällt, hast du jedes Recht, darüber dich aufzuregen. Aber das Spiel ist, wie es ist. Ich habe es nicht erfunden, du auch nicht.
Stimmt. Wer nicht wirbt, stirbt.
Das stimmt. Aber ich will eigentlich, guck mal, da bin ich voll bei euch, aber ich will eigentlich auf ein anderes Thema, also auf ein anderes Thema drauf. Weil du musst überlegen, was ich damit sagen wollte, ist einfach, du konntest einfach gegen die Leute, die geboxt wurden, nicht recherchieren. Weißt du, du hast die Gegner, keiner kannte den Gegner und da wurden uns irgendwelche, sag ich mal, irgendwelche Johnny-Männer als die Champions verkauft. Mhm. Und man dachte auf einmal, weil der Fernseher hat den Takt angegeben. Wenn der Fernseher wollte, hat er dich zum Star gemacht. Wenn die keinen bekommen haben, dich wieder weggeschmissen. Und wenn du dich jetzt wegschmeißen wollen, geht's gar nicht. Wenn du in Social Media stark bist, dann gibst du Gegenwind gegen den Fernseher und dann...
Der Fernseher ist irrelevant.
Sehr interessant, das Cancel war nicht mehr so einfach.
Keiner guckt mehr Fernsehen.
Nein, die gucken noch. Also ich denke schon, dass man einen Kampf schon einschaltet auf The Zone oder auf RTL.
Nee, generell, die Gesellschaft guckt kein Fernsehen mehr. Ja, früher hast du nur Fernsehen geguckt.
Ich meine, für die besonderen Events, weißt du?
Du hast heutzutage die Möglichkeit, was halt der riesengroße Vorteil ist, damals, wie du gerade gesagt hast, das war wie in der Musikindustrie. Wenn du im Fernsehen nicht stattgefunden hast, hast du eigentlich keine Promotion-Plattform gehabt. Wenn du damals keinen Vertrag mit einer großen Firma gehabt hast, konntest du als Musiker auch nicht bekannt werden. Das ging nicht. Es war absolut unmöglich. Es gab früher nicht mal Home-Studios. Du musstest erstmal einen guten Vertrag haben, damit du erstmal auch den Zugang hast, in ein großes Studio auch aufnehmen zu dürfen, damit du einen guten Ingenieur hast. Ja. Alles war verflucht teuer. Deswegen, es gab keine Underground-Szene, weil sowas nicht möglich war. Das kam erst dadurch, dass die Leute zu Hause Computer bekommen haben, da konntest du dir ein Mikrofon kaufen und dann gab es Underground-Szene. Und bei dieser Nummer jetzt gerade auch, da siehst du Agit zum Beispiel. Du siehst, er hat einen YouTube-Kanal. Du siehst Christian Eckerlin und Pütz und Koga und so weiter, die reißen voll ab im Internet.
Voll.
So. Und die sind auch interessante Leute, okay,
jetzt Background auch, Story. Füllt ja. auch immer ein Christian Eckeling eine 10.000 Halle.
Richtig, genau das ist es, was ich die ganze Zeit sage. Die Promotion an und für sich muss sich immer auf den Athleten selber und auf die emotionale Verbindung zum Publikum beziehen. Du musst den Typen schmackhaft machen, du musst von seinem Leben erzählen, was hat er für Struggle gehabt, damit sie mit ihm mitfühlen. Vorher geht das nicht. Ich gucke ja auch die UFC nicht nur aus sportlichen Aspekten. Ich kenne ja die Hintergrundgeschichten von diesen ganzen Leuten. Deswegen fieber ich ja auch dann mit dem einen oder anderen mit oder buhe den einen oder anderen aus. Das muss so sein, Bruder. Das ist Teil davon.
Eigentlich der erste Boxer, aber der eigentlich so mit der das gemacht hat, war auch Mitch Green, oder? Weil ich dir, Mitch Green war das auch ein Gangmitglied aus Amerika, der Tyson so provoziert hat, immer bis zum Kampf kam, meinst
du? Ach so, dieser eine Bruder, ja.
Der war eine Mischung aus Tyson und Ali. So wie Ali hat er geredet, nur politisch unkorrekt.
Ich bin gar nicht.
Das war wie so ein großer Zuhälter, Bruder. Ja. Der war richtig immer mit Kette, Mette und der hat den immer provoziert. Und dann haben die gekämpft und irgendwann haben sie sich dann auch nochmal auf der Straße getroffen und geschlagen. Genau. Da hat Tyson den auch nochmal poliert.
Da hat er ihn um eine Million verklagt, kannst du dir vorstellen. Aber kann man sich nicht vorstellen, beide waren es hart. Dann hat derjenige Tyson verklagt und der hat dann Jahre später auch da doch noch ein paar Sponsor-Deals bekommen. Genau, und jetzt chillt er mit Tyson.
Auf Tyson seinen Nacken hat er
Sponsor-Deals bekommen. Es gab brutale Geschichten eigentlich damals von krassen Leuten. Das war so wie Paradiesvögel. Guck dir mal Sonny Liston an, Bruder. Der war der Obergangster. Also so, wenn du jetzt gerade redest, der hat, glaube ich, auch die größten Hände. Tyson meinte, ich war immer eingeschüchtert neben Sonny Liston. Das war einfach ein Gigant. Und der Typ hat Knarre gezogen, einfach während der Pressekonferenz und so ein Scheiß.
Weißt du, wer krass ist? Sonny weiß ich ein paar Sachen. Der hat einfach mal gesagt, ich sag nur, was ich gehört habe, was in der Biografie steht und habe wirklich ein bisschen mit ihm beschäftigt. Er sagt, Boxen ist es, wo der weiße Mann sich über den Schwarzen lustig macht. Er ist da eh nur ein Haus, Punkt, Punkt. Also trickt er die alle. Sonny Liston hatte Säure auf seinen Gloves, mal Stahl rein integriert. Sonny Liston hat ständig immer den Gegnern davor, das ist gang und gäbe, aber er hat's immer gemacht, immer Bitches mit Tripper den hochgeschickt und wie gesagt, auch Knarre, es war halt ein Gangster.
Wir waren richtiger Gangster. Weißt du, wer auch krass war, der auch immer sehr, sehr viel polarisiert hat? Riddick Bowe. Kennst du den
Riddick
noch? Riddick Bowe, ich weiß nicht, wie der Name war.
Hilfst du mir mal
kurz? Der hat sich immer auf jeder Pressekonferenz mit jedem gewichst.
Also, 90er Athlet, ne?
Ja, der hat sich, also du musst überlegen, ungelogen, alle Pressekonferenzen von ihm war immer Schlägerei, irgendeine Rangelei. Also der hat ihm wirklich dieses, würde er jetzt in der Zeit, jetzt seine, der wird, glaube ich, die meisten Pay-Per-Views verkaufen. Der hat sich ihm wirklich mit jedem geprügelt. Der hat sich 3 Kämpfe in seiner Karriere, war einfach Mastschlägerei im Ring.
Welche Zeit, Bruder?
Auch
90er?
Ja, genau, 90er. Das war so die Zeit, Lennox, Tyson und Holyfield. Das war die Zeit, weißt du?
Es ist auch interessant, zum Beispiel, wenn du eine Nation auch hinter dir hast. Oder so, das ist auch wichtig. Zum Beispiel Panama, wenn ich mich nicht irre, da ist Roberto Duran ist ein Volksheld. Ja, aber das ist dann natürlich dann auch immer gut, wenn du zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe angefangen jetzt zu rappen, so, ich repräsentiere Berlin. Ja gut, 6 Millionen andere Motherfucker auch. Weißt du so, aber wenn der Bruder aus München dann angefangen hat zu rappen, der hatte ja die ganze Stadt hinter sich, weil er war einfach alleine, der die Fahne trägt, so, weißt du so? Deswegen die Identitätsfrage, Azad hat zum Beispiel die Koten hinter sich gepackt. Früher.
Genau.
So, weißt du? Bei dir ist es ja auch so, du hast ja auch kurdischen Hintergrund und so
voll,
weiter. Ja?
Voll. Also ich bekomme, glaube ich, von allen Support. Ey. Das ist jetzt nicht nur, aber natürlich, die kurdische Community ist voll am Supporten auch und geben Gas. Aber ich glaube, von mir kommt das von allen Richtungen. Auch alle Leute, die im Kampfsport-Business mit drin sind und einfach mal sagen, ey, guck mal, der Junge ist am Machen und am Tun, den supporten wir gerne, weißt du?
Richtig. Ich denke mir, wenn du was Gutes machst, ist auch irgendwann umgreifend, also du erreichst dann alle, musst dann nicht nur für ein bestimmtes D&D machen.
Aber ich habe das auch immer, ich sag ja, ich habe das immer so auch so gelernt, deswegen glaube ich, fange ich auch so viele Leute ein, weißt du, weil ich bin nie so derjenige gewesen, ey, ich hau jetzt auf den Tisch und ich protze und ich zeige und ich bin der Geilste, ich bin der Schönste. Für mich ist es egal, wo du herkommst. Wenn du cool zu mir bist, bin ich auch cool zu dir und ich bringe auch nicht die Aura jemanden rüber, du bist jemand Kleineres als ich oder ich bin gerade die Person, ich bin Agit Kabayel, ich habe irgendwelche Star-Allüren, ne, und ich muss jetzt gerade auf Händen getragen werden. Das habe ich nie. Aber es ist auch, glaube ich, meine...
Top. Sehr gute Einstellung auf jeden Fall.
Top.
Wenn man zu deiner eigenen Performance jetzt mal kommt auch, also dein Kampfstil an und für sich, mir persönlich bist du aufgefallen, noch bevor ich wusste, dass Casey dein Cousin ist oder so. Einfach nur als Boxer. Ich habe einfach geguckt, okay, alles klar. Der Bruder, der ist groß, der ist kräftig, aber er ist auch leichtfüßig. Und das ist halt auch nochmal so eine Sache. So, man sieht dich auf jeden Fall rumtänzeln. Du hast eine sehr, sehr starke Beinarbeit und deine Kondition dafür, dass du halt nicht dieses Sixpack hast, reicht aber locker flockig dafür aus, 12 Runden zu gehen und schön Winkel arbeiten und immer, wie gesagt, diese Leichtfüßigkeit und auch die schnellen Kombinationen und die schnellen Hände und so weiter, die haben erstmal, die haben hervorgestochen. Waren deine Vorbilder auch genau diese Art von Boxer?
Eigentlich nicht. Ich habe mich nie von, guck mal, ich habe Muhammad Ali, Tyson, Nennungsdu, ich habe die alle gefeiert, aber für mich war nie, dass ich gesagt habe, ich eigne jetzt irgendeinen Stil von jemandem an, weißt du? Ich habe versucht, wirklich aus meinen Stärken, was meine Stärken sind, das hat auch mein Coach gemacht. Ich denke, mein Coach hat mir sehr viel dazu beigetragen, dass ich jetzt gerade in den Stil habe, den ich habe. Weil ich boxe nicht bei jedem Kampf irgendwie leichtfüßig oder ich stelle mich eigentlich auf den Gegner an. Wenn ich jetzt merke, ey, der Gegner, der vor mir steht, hat garantiert, du bist nicht der stärkste Mensch auf der Welt, der hat garantiert mehr Power als ich in seinen Händen. Also heißt, in den ersten 4 Runden kein Schlagabtausch. Heißt, du lässt ihn oft nebenschlagen, er hat große Muskulatur, er wird übersäuern, schneller als du. Und was heißt, ich komme hinten heraus, ich versuche die ersten 4 Runden natürlich nicht abzugeben und versuche ihn dann ins Leere zu boxen oder ihn abzukontern, dass ich trotzdem die Runden mitnehme. Du hast immer einen Gameplan, so weißt du, das ist jetzt nicht so... Wenn du einen Kampf guckst, denkst du dir, oh, geil, die hauen sich auf die Fresse, so, weißt du? Du hast keine Ahnung, also wenn jetzt jemand nicht so viel Ahnung vom Boxen hat, denkst du, ja cool, die hauen sich auf die Fresse, du siehst den Sieg und dann ist Ende. Aber da steckt so viel Arbeit drin, das wissen sehr, sehr wenige und das üben wir wirklich im Training aus, wir arbeiten dann an den Konditionen, zum Beispiel, wenn wir wissen, mein Gegner wiegt so viel und so viel, ey, den musst du drücken, also heißt, im Kampf gehst du mit ein paar Kilos mehr rein. Du drückst ihn, ich bleib stehen und versuchst, ihn wirklich in einen Schlagabtausch reinzubringen, dass er daneben schlägt, weil indem einer daneben schlägt, kostet ihm wirklich ihn das sehr, sehr, sehr viel Kraft.
Auf jeden Fall. Luftschläge
und
haben
wir. Indem er daneben schlägt, dann musst du kontern. Und wenn du dann triffst,
das ist mega spannend.
Kriegst du einen Knockout.
Und ich frage auch gleich, ich glaube, mein Partner hat es bemerkt, dass der Fehler von diesen Hobbyboxern, also den Rappern, bei Bösemann und Zielern war, dass man gesehen hat, wie Bösemann boxt. Wa? Also kann man schon die Bauernregel haben. Am besten ist, wenn der Gegner gar nicht weiß, ob man links oder rechts auslegt,
welche Technik. Ne? Ja, schöne Doppeldeckung. Lass ihn erstmal 1-2 Runden arbeiten. Ja. Versuchen, nicht viele Wirkungstreffer zu nehmen, weil, wie gesagt, jeden Schlag, den du siehst, kannst du viel besser wegstecken als einen Schlag, den du nicht siehst. Deswegen heißt schöne Doppeldeckung und bewegen und versuchen, dich auf jeden Gegner neu einzustellen. Weil was, wenn... Ich habe gegen Johnson anders geboxt wie gegen Chisora. Wenn ihr den Kampf analysieren würdet, würdet ihr sehen, ey, gegen einen Chisora bin ich zurückgegangen und hab mir das erstmal schön angeguckt und hab gewartet, ey, den musst du schön mit Nadelstichen treffen, den musst du wehtun, den musst du aus seinem Konzept rausbringen. Den musst du so abfacken, dass er dir nur hinterherläuft und denkt, Alter, ey, wo bin ich hier gerade, weißt du? Und so war es ja auch. So, das war unser Konzept.
Und bei Johnson war offensiv,
Draufgänger und da habe ich mir in der 6. Runde leider einen gefangen. So, war so ein bisschen... weil habe ich gar nicht aufgepasst, habe ich mir einen gefangen. Da habe ich, glaube ich, auch 2 Runden bin ich wieder nach hinten gegangen. Aber dann wieder nach vorne.
Und warum war dein Trainer, der Moderator hatte immer, weil ich habe den letzter Zeit jetzt, ich habe den vor kurzem gesehen, jetzt zur Vorbereitung für den Tube, aber ich finde, was du da gemacht hast, war großartig. Elan gezeigt, immer wieder ran, man hat gesehen, es war, glaube ich, die 9. Runde oder so, aber der Moderator sagte immer, das wird Agit sein Trainer nicht mögen. Was hat der Trainer geraten, was
du... Also seine Offensive in den späteren Runden.
Genau, letzte Runde, Baby, so Schlag am Stau.
11., 12. vor allem.
Ja, ich glaube, der Kampf war in der Tasche und mein Trainer ist eigentlich so
safe, ne?
Ja, der will immer safe. Und du darfst eine Sache nicht vergessen, weil ich bin jetzt mit meinem Trainer knapp seit 14 Jahren zusammen. Oh. Der übernimmt irgendwo auch eine Vaterrolle für mich. Und am Ende des Tages denkt er sich doch, ey, das ist mein Schützling, mein Sohn, auf den muss ich doch achten. Er darf nicht so viel auf den Kopf bekommen. Aber um spektakuläre Kämpfe zu liefern und den Leuten eine geile Show zu liefern, guck dir die 12. Runde gegen Johnson an. Hör mal, ich habe den Kampf gewonnen, ich gehe trotzdem rein und will den ausnocken.
Aber ich wollte doch nur wissen, warum der Moderator sagt, der Trainer mag sie jetzt peinlich, weil du den Sieg schon in der Tasche hattest und Risiko eingegangen bist.
Und der Moderator will eigentlich, dass du spannend
hast. Verstehe ich das. Ja, ich meine, bei dir muss man sagen, diese Verbindung von Coach zu Athlet, wenn du jetzt schon in Anführungsstrichen von einer Vaterrolle redest, das ist ja auch das, was in den großen Gyms heutzutage ja immer mehr verloren geht. Das haben wir damals bei unserem Gym, haben wir, als ich mich angemeldet habe 2014 in meinem aktuellen Gym, auf jeden Fall Spitfire, schöne Grüße, hatten wir 5 Leute auf der Matte. Wir waren sowieso Privattraining. Und heute mittlerweile, ich bin jetzt ehrlich gesagt seit fast 2 Monaten nicht ein einziges Mal hingegangen, weil es ist mir zu voll. Ja, ich habe keine Lust mehr.
Die Rolle geht verloren.
Es ist jetzt nur eine Nummer. Ja, so, weißt du, wenn du da eine emotionale Verbindung wirklich von Trainer zu Coach hast, diese Vater-Sohn-Beziehung mäßig und so weiter, das ist so der Optimalfall, den man haben kann. Viele werden heutzutage abgefrühstückt, alleine durch die Masse und die fehlende Klasse. Das muss man mal dazu sagen. Das ist schon mal sehr, sehr lobenswert. Gefällt mir, wenn ich sowas höre. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, natürlich hattest du es nicht nötig, dich in dieses Feuergefecht zu begeben, denn beim Schwergewicht reicht ein guter Punch ans Kinn und danach dann hast du dann alles verkackt, was du dir
bei mir ist so manchmal Blut lecken. Manchmal muss ich mal so.
Das finde ich auch gut.
Der Kampf sieht auch schon fast aus wie inszeniert. Das ist schon Rocky.
Ja, aber das ist so, was ihr dort beschreibt, ist halt auch so eine fanfreundliche Angelegenheit. Es gibt halt genau dieses Beispiel von Klitschkos und so, was die Fans nicht so gerne gesehen haben. Also außer die Deutschen, die jetzt komisch waren. Keine Ahnung warum. Aber wir hatten jetzt vor kurzem die UFC 280. Da hatten wir zum Beispiel Islam Makhachev gegen Charles Oliveira um den Gürtel. Und Charles Oliveira, der hat halt zum Beispiel relativ schnell verloren. Das ging relativ quick.
In der zweiten Runde, ne?
Richtig. Das Ding ist halt, Charles zum Beispiel ist auch der Inbegriff von einem Actionfighter. Deswegen ist er auch so beliebt. Ich hätte mir auch lieber Charles Oliveira als Champion angeguckt, weil Islam Makhachev ist für mich persönlich der Favorit gewesen, als er reingegangen ist. Er ist der dagestanische Gorilla und genauso
wie es gelaufen ist. Aber für viele nicht, ne? Für viele, wenn du ein paar Meinungen hast, war immer so auf Kippe. Ja, Islam gewinnt, er gewinnt. Und für mich war klar, dass Islam gewinnen wird.
Es war, für mich war das kein 50-50, aber 55-45. War schon knapp, aber ich habe gesagt, Islam ist ein bisschen stärker, obwohl viele gesagt haben, Charles ist der Favorit. Ich habe nur gesagt, ich würde gerne sehen, dass Charles gewinnt. Das ist ein Unterschied, wenn ich sage Favorit oder was ich gerne persönlich sehen will. Warum möchte ich Oliveira gerne sehen? Weil seine Fights sind spektakulärer. Warum sind seine Fights spektakulärer? Er ist einfach defensiv nicht so wirklich Priorität. Seine Defensive ist nicht so wichtig, seine Offensive ist viel wichtiger. Er fängt sich fast in jedem Kampf irgendwie einen Knockdown. Der liegt fast immer irgendwie auf dem Boden, kommt immer zurück und submittet den anderen oder keine Ahnung was.
Kommt dann der zweite, genau.
So, weißt du, der hat die meisten Finishes in der ganzen UFC, er hat die meisten Submissions, er hat einfach eine riesen krasse Quote. Alleine an diesen Actionfights. Diese Actionfights würden niemals zustande kommen, wenn er den Floyd Mayweather Weg gehen würde. Mit Defensive ist alles. Deswegen, das ist ein sehr, sehr schmaler Grat.
Sehr interessant. Ich glaube, Leute lieben auch immer das K.O., dass das K.O. erzielt wird. Und ich denke mir mal, so ein Athlet wie Agit, sehe ich in seinen Augen, im Ring geht und er sagt, ich werde ihn jetzt umhauen. Das ist was anderes. Das ist dann ähnlich so, wenn du halt eine Show machst, eine Stunde Bühne und nur willst, dass die Zeit umgeht. Aber wenn du das Herzen der Zuschauer erreichen willst, genau.
Der hat aber auch einen Betonkopf gehabt, der Johnson. War auch ein massiver Mensch.
Ja, voll. Meint ihr nicht auch, deswegen ist Schwergewichtler immer von den Einschaltquoten, Schwergewicht immer beliebter auch gewesen?
Ja, ist immer so. Weil K.O. ist immer da sehr, sehr hoch.
Ist für den Laien auch einfach zu beurteilen.
Ja, weil ich denke einfach, wenn du als jemand, der, du stellst dir einen Boxer vor, du stellst ja immer jemanden vor, der größer, kräftiger ist. Und das soll ja immer so sein. Jetzt stell dir mal vor, Mayweather kommt jetzt hin. Dann sagst du, ey, klein siehst du, aber...
Technik, Bruder.
Ja, war. Ja. Der hat 1 Milliarde auf dem Konto. Warum ich sagen? Der hat alles richtig gemacht.
Oh, eine krasse Ausnahme, muss man dazu sagen, mit seinem Kampfstil so berühmt und so reich zu werden. Wer weiß, was da passiert ist, aber gut.
Aber er hat ja polarisiert. Ne? Der hat sich ja nicht die Rolle angenommen, ich bin jetzt... positiv, alle Menschen sind positiv, die mit mir sind. Er hat ja so angeeignet, dass die Leute am Ende seiner Karriere, seine Kämpfe nur geguckt haben, ihn verlieren zu sehen.
Was nicht geklappt hat.
Hat nicht geklappt. Und das hat immer die Leute immer mehr abgefolgt und trotzdem haben die eingeschaltet, weißt du? Auf jeden
Fall. Apropos positiv, einer meiner Lieblingsrapper, einer meiner Lieblingsschauspieler, also aus, ich kannte nicht viel, ich kannte nur Rocky Gofreud, Rocky 5. Und eins wusste ich immer nicht, dass das ein echter Boxer war. Und B hat sogar den Namen.
Tony Morrison.
Tommy, genau.
Tommy. Ihr wisst doch noch, damals.
Der hieß auch im Film Tommy, aber Tommy Gunn.
Tommy Gunn.
Tommy Morrison.
Okay. Ganz spektakulärer Fighter, leider eine traurige Geschichte, irgendwie dann an Geschlechtskrankheiten gestorben.
Das stimmt nicht, aber das ist ein Gerücht.
Oder so ein Gerücht,
ja, er war weg von
AIDS gestorben, aber das stimmt. Gibt ganz viel Verschwörung auch. Was ich halt sagen wollte, damals hattest du die Box-Zeitung, einmal im Monat, wirst du noch kennen, vielleicht B auch noch. Und dann hattest du nur Glück, wenn bei deinen Freunden, wir hatten keine Premiere, Premiere lief. Und was du nicht gesehen hast, hast du nicht mitbekommen. Und ich habe jetzt echt Jahre später mitbekommen, dass der auch ganz stabile Kämpfe hatte, der Tommy.
War auf jeden Fall kein schlechter.
Kannst du mir dann noch jetzt hier fragen, heute die Fragebogen. Wisst ihr, Freunde, was der Homie Tour macht?
David Tour ist mittlerweile, hat finanzielle Probleme, hat sein Gym dort drüben und macht sein Ding und so weiter, ist Trainer, ist natürlich auseinandergegangen und
Australien, ne?
Samoa, genau.
Samoa, aber war es ein LA-Samoaner? Nee. Also aus Amerika oder wo war der?
Ah, das weiß ich nicht genau.
Australien, ich glaube.
Die kommen aus Australien ursprünglich.
Der kommt aus Australien.
Also viele sind in Australien und Neuseeland. Das ist ja genau dort, da sind ja diese Inselgruppen dann und so weiter. Aber wo der jetzt wirklich gelebt hat sein Leben lang, das weiß ich nicht. Aber einer meiner Lieblingsschwergewichte.
Ja, meiner auch.
Der gegen Tyson, das waren diese kleinen, kompakten Hakenschläger. Aber der
Kampf kam nicht zustande.
Er kam doch mal mit einem Kreuzonkel, ne?
Muss man den Kampf gucken, David Tua gegen Lennox Lewis. Lennox Lewis schlägt in diesem Kampf nicht einen Aufwärtshaken, weil er Angst hat, wenn er einen Aufwärtshaken hat, dass er mit dem linken Kopf Haken kommt.
Kam er nicht mal mit einem Kreuz in den Ring?
Tour? Ich glaube nicht, das war, glaube ich, bei der UFC. Okay. Aber ist egal. Kommen wir mal ganz kurz zum Schluss nochmal zu Entertainment Branche, ein bisschen weg vom Sport. Dadurch, dass du halt auch deine Verbindung mit deinem Cousin hast und so weiter, hast du wahrscheinlich eine Menge gesehen und gehört und so weiter. Aber diese Freakshow-Fights und so mal beiseite. Freakshow-Fights in allen Ehren, wirklich, ich gucke es selber gerne, aber es sind Freakshow-Fights, ja. So, und Contra K aber zum Beispiel, meiner Meinung nach, der ist ein respektabler Boxer. So. Safe. Hast du mit dem ja auch zusammen auch einen Block gehabt und so weiter? Genau, kennt ihr euch gut?
Ja, ich und Contra kennen uns auch sehr, sehr gut. Contra ist Maschine. Contra ist, weißt du, was ich an ihm feier? Immer wenn ich mit, also wir haben jetzt ein paar Mal zusammen trainiert und wenn wir immer zusammen trainiert haben, hat der Junge einfach Gas gegeben, als würde er selber einen Kampf anstehen. Weißt du, was ich meine? Und das habe ich, diese Mentalität habe ich an ihm gefeiert. Und so wie er auch vor der Kamera ist, ist er auch im Real Life.
Ja.
Der ist einfach ein gerader, straighter, gerader Typ. Weißt du, ich meine, den Jungen habe ich schon wirklich sehr, sehr gern.
Cool. Und, Props an Contra.
Auf jeden Fall Props an Contra.
Und
der Junge macht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel auch für den Boxsport. So einen müsste man eigentlich nehmen, nicht in den Ring schicken, sondern ey, der soll uns dabei helfen.
Promoter.
Das Ding macht der. Der hat ja die, der Paul und den Hamzat aus Berlin. Die promotet der, glaube ich, oder die unterstützt er auf jeden Fall. Und sowas müsste man machen. Vielleicht, ey, die Jungs aus der Musikszene nehmen, dass sie uns dabei unterstützen, dieses Boxen mitzuziehen, das machen die in Amerika. Perfekt. Wenn du zum Beispiel, hast du ja damals ist, glaube ich, da war noch 50 und Mayweather gut.
Richtig.
Da ist 50 und Mayweather zum eingelaufen, da hat der 50 noch gerappt für ihn. Und das ist alles immer Hand in Hand gegangen. Aber ich sage, es ist alles ein bisschen verloren gegangen, weil auf einmal jeder so ein bisschen Star-Attitüden hatte und auf einmal nicht mehr posten wollte und irgendwie
nicht mehr ins Telefon geht.
Ja, Telefon geht nicht, aber ich meine so, die waren auf einmal in den Instagram-Story, war auf einmal so, ja, war auf einmal heilig. Ah, Bro, ich kann das nicht posten. Ah, Bro, ich kann das nicht posten.
Aber ich halte auch mal fest. Muss
alles Hand in Hand gehen. Immer supporten, glaub mir. Und zusammen kann man nur groß werden. Wenn die Showindustrie größer wird, wird alles andere
wir wachsen
groß.
Zusammen.
Genau.
Und Contra ist echt, das sagt B auch. Ich habe es auch gesehen. Ich glaube, mit der von den berühmten Leuten, der am meisten Ahnung und auch am besten boxt, am saubersten.
Ich glaube, der wird sogar jetzt aktuell paar Profiboxer, glaube ich, das Leben zur Hölle machen können. Also da könnte wirklich Karrieren beenden.
Was ist das für eine Gewichtsklasse bei dem? Was
ich glaube, Delta, 76 Kilo könnte er boxen. Ich glaube, der läuft mit 82, 83 Kilo rum. Ich glaube, wenn er Gewicht machen würde, wird er 76 Kilo sein.
Habt ihr gespart auch?
Nein, natürlich nicht.
Also nicht totschlagsbar. Ich meine so einfach so freundschaftlich.
Was viele nicht wissen, Papas, der Vater von Contra war schon Boxer.
Krass. Also Contra ist schon, also muss man ehrlich sagen, der ist schon sehr, sehr stabil und der macht sein Ding und ist immer am Start, trainiert fleißig, ist nicht gespielt oder geschaut und sagt, komm, ich mach das jetzt mal für einen Vlog. Der ist schon krieg ich mit manchmal, weißt du, dass er schon 6 Uhr, 7 Uhr auf der Matte ist und dann direkt zum Gym geht. Voll am Start, weißt du, der ist eine Leidenschaft, Lifestyle. Ja,
Gibt's auch andere Leute aus der Entertainment-Branche, die du kennengelernt hast, wo du mal so ein bisschen sportliche Zeit verbracht hast, wo du meintest vielleicht, ey, der hat
Casey
was drauf.
Der Casey war mal eine Zeit lang richtig mit am Start, hat trainiert. Hat auch Spaß daran gehabt und dann irgendwann ist die Zeit von ihm verflogen, keinen Bock mehr gehabt, weißt du, aber sonst geht's halt.
Ich meine, auf diesem hohen Level, so wie Contra wird schwer, aber so.
Mal der Sinan macht der, weil er muss ja, glaube ich, sich jetzt selber in den Arsch reintreten, weil er muss ja jetzt auch abliefern, ne? Und ich glaube, dass er mittlerweile auch die Sache ernst nimmt, weil ich glaube, jetzt wenn er, ich weiß jetzt nicht, wann das erscheinen wird, ob es jetzt nach dem Kampf sein wird oder vor dem Kampf, der muss ja, ey, der kämpft gegen einen Profi, weil ich meine, der Mann ist, jetzt egal, ob der Mo Abdullah Kickboxen gemacht hat oder nicht, Trotzdem hat er Profikämpfe bestritten.
Und schon Unterschied.
Ja, genau, schon Unterschied. Und der Sinan sollte, denke ich, jetzt auf dem Niveau sein, dass er was kann, ne? Also
sehr schwerer Kampf, meiner Meinung nach. Alleine nur aus der physischen Sicht. Weil genau, der Bruder ist einfach sehr viel größer, hat sehr viel mehr Reichweite. Natürlich auch mehr Erfahrung. Also, dass er das angenommen hat, aber an und für sich muss ich sagen, klar, Respekt auf der einen Seite, aber er hat ja auch nichts zu verlieren. Am Ende des Tages, wenn er verliert, heißt es, ja, der war sowieso Profifighter, der war 3 Meter größer als ich.
Der Einzige, der...
Er sagt, was Belasch sagt, genau das. Also, der Underdog-Effekt, wenn Sinan verliert, wurde er vom Profi ausgenockt. Wenn er gewinnt, kein, ist Wunder.
Darüber,
weißt du? Mo hat eigentlich alles zu verlieren gerade.
Ja, das stimmt, wenn man das so betrachtet schon. Ja. Aber wiederum auch, was, weißt du, vielleicht ist es auch, kommt es dem Mo auch gelegen. Denkst du, ey, geil, ich bin dabei, es macht mir Spaß, alles geil, weißt du?
Kohle ist bestimmt auch okay.
Genau, denk ich auch.
Hast du heute, Belasch, vielleicht die Maße von beiden Größe? Wir hatten ja letztes Mal gerätselt mit Abolanke.
Ja, hier, Mo, ich stand neben Mo, Mo ist einen halben Kopf größer
als ich. Ja, ich weiß viel zu, ich glaube.
Ich glaube, Sinan ist, glaube ich, 1,85, 86.
Nein, unter 1,80, glaube ich, Bruder. Der ist, glaube ich, 1,79 oder so.
Ehrlich so?
Glaube ich auch.
Sinan ist nicht groß. Der hat mit Edmond hier von Ringlife hat das Paring gemacht. Ja, die sind original gleich groß. Edmond war auch hier, der ist einiges kleiner als ich.
Du hast Edmond verprügelt.
Ja, hast du auch.
Hey, Bruder, wir sind hier auch in unserer Stadt, haben wir was zu sagen. Da hinten liegt ein Geldkoffer von Edmond. Er meint, wenn Agit kommt, holt ein paar Lötkolben-Brüder aus dem Girli.
Aber müsst ihr aber einige holen.
Ja. Wie war das so? Hast du den auf dem Schirm gehabt, als ihr euch mal getroffen habt?
Wen, den Edmond?
Hattest du den auf dem Schirm? Wusstest du, dass der selber auch ein guter Boxer ist? So?
Ja, ich habe Edmond verfolgt. Edmond war der Erste, der so in dieser Kampfsportszene mitgepusht hat, mitgemacht hat. Ich hatte das auch voll Support. Am Anfang ist er so durch die... Deswegen sage ich ja, alles geht Hand in Hand. Edmond ist groß geworden, die Kampfsportszene ist auch groß geworden. Genau. Und keiner wollte ihm damals den Support geben oder den Jungen dabei unterstützen, was er macht, was er tut. Ich habe das gesehen und habe gedacht, ey, geil, Alter, jemand, der voll pro Kampfsport-Szene ist. Weißt du, absolut. Jetzt schöne Grüße an Edmond. An der Stelle, der macht jetzt mittlerweile mehr MMA.
Richtig.
Bro, komm wieder zurück zum Boxen. Mhm. Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Nennst du ihn auch immer Edmund? Nennst du ihn auch immer Edmund? Ja. Der ist Edmond, oder?
Ja, Edmond.
Ich sehe auch Edmond, aber da sagt man, der ist Edmond.
Edmond Stoiber. Nee, Edmond. Aber wo ihr miteinander in den Ring gestiegen seid, wie war so dein Gefühl so? Dachtest du, was will er jetzt von mir so? Ich bin Profi, Europameister?
Nein, dieses Dings habe ich nicht, ey. Diese Star-Lüren habe ich nicht. Ich dachte mir, cool, der Junge macht seinen Content, ne? Und will einfach 5 Runden, 5 Fragen machen. Ich habe jetzt nicht da irgendwie gesagt, ey, komm, ich gehe da hin und hau den Jungen auf die Fresse. Weißt du, das hat
nein, nein, aber hattest du ihn mal beobachtet? Wusstest du, worauf du dich einlässt?
Also
technisch gesehen?
Nein, ich habe ihn jetzt nicht analysiert oder so. Ja, ich habe nur halt gesehen, dass der das mit 2, 3 anderen gemacht hat. Hm. Und dann habe ich es auch einfach hab gesagt, komm, geil, komm, ich lade dich ein, komm zu bei uns zum Sparring. Okay. Haben wir halt das Sparring gemacht. Und dann halt aus dem Reflex, denke ich, dass ich dann halt ihn einmal, zweimal runtergeschickt habe. Weißt du, jetzt nicht so unbedingt, ja, ich will ihn jetzt...
Das kann ich mir bei dir auch gar nicht vorstellen. Nein. Aber das ist halt so, das hat ihn auch meiner Meinung nach halt zu so einer speziellen, besonderen Figur gemacht. Deswegen hat er auch seinen Respekt verdient, finde ich. Weil er ist ja derjenige, der nicht nur durch Analyse oder Reaction-Videos aufgefallen ist, sondern er hat ja wirklich auch selbst seinen Teil dazu beigetragen mit diesen Sparring-Videos. Das macht ihn ja auch interessant, wenn er mit Dolatov da drin ist, wenn er mit dir dort drin ist, dann ist er mit Eckerlin dort drin. Ich glaube, dass das einen großen Teil von Edmonds Sparring Erfolg ausgemacht hat.
Mit Abus? Ja, hat Abus in die Rippe gebrochen.
Richtig, genau. Ich meine, der begibt sich
ins Feuer, Bruder. Das finde ich auch mal geil. Der hat eigentlich mit der ganzen Szene nichts zu tun. So. Der will einfach nur den Leuten Content bringen. Und das ist halt das Problem. Mittlerweile in der Kampfsportszene ist der Edmond der Gejagte. Jeder will den rufen und sagen, ey, ich will den hier auch auf die Bretter schicken. Die sagen das nicht, aber du weißt, was ich meine. Die denken schon, ey, jetzt, ich schicke ihn auch auf die Bretter, weil ich will auch jetzt in der Szene sein. Weißt du so? Dass Leute
wissen, er sollte ja gegen Smolik kämpfen. Das sollte ja eigentlich einen Boxkampf geben.
Aber ging er leider, glaube ich, jetzt nicht, ne?
Vielleicht kommt es ja nochmal zustande, wäre ja auch nochmal interessant, aber die Skills dafür
aber das hätte ist ja auch, weißt du, das ist auch wieder so ein Ding, Entertaining-Faktor. Der
richtig.
Nach Ruth schnapp ich ihn mir. Sag Edmond, ja, es ist wie beim Boxen ist überall. Es gibt Ficker und Gefickte. Ich bin der Ficker, der die Ficker fickt.
Es gab eine Zeit, da haben viele Leute echt mit den Augen gerollt, wir sind ja auch noch ein bisschen älter schon, wo du gesagt hast, deine Kinder oder irgendjemand aus der Familie ist 6, 7, 8 Jahre alt, du packst in den Kampfsport. Oh, Kampfsport, echt? Ist doch gefährlich, ist doch nicht gut, mach doch die Kinder aggressiv und mach doch dies und das und dann kommst du von einem zum anderen. Also, nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Das, was wir beobachtet haben, ist halt, dass Kinder und Jugendliche Selbstbewusstsein tanken, erstens mal, das immer gut ist für die eigene Entwicklung. Auf der anderen Seite ist halt, jeder Kontaktsport ist ja auch darauf basierend, dass du Respekt gegenüber dem anderen zeigst, weil du ihn ja in dem Verein eben nicht kaputt schlagen willst. Ja. Wenn du mal später ein Profifighter wirst und dann geht's mal um die Krone, gut, aber 90% deines ganzen Kampfsportlebens, wo verbringst du das? Im Ring oder im Gym? Im Gym. Und dort ist es halt so, pass auf den anderen auf, dass du ihn nicht verletzt. Habt ein bisschen Respekt voreinander. Lernt mal eure Körperlichkeit kennen.
Du lernst, ich sag ja Disziplin, du lernst pünktlich zu sein. Du musst ja immer, du kannst ja nicht irgendwann, also wenn du in einem Boxclub bist, hast du ja feste Uhr Zeiten, die du dich einhalten musst. Also heißt, du lernst schon sehr, sehr früh, okay, ey, dann und dann muss ich da sein. Und beim Boxen war es immer so, warst du zu spät bei uns, Liegestütze, ballern, hör mal, dann hast du schon gelernt, okay, das nimmst du mit dem Leben. Wenn ich, okay, da und da, wenn ich irgendwann mal ein Bewerbungsgespräch habe oder irgendwo hingehen muss, heißt es pünktlich sein, sonst ist es scheiße. Das nimmst du mit. So, weißt du, meine? Und bei mir war es sehr, sehr früh schon so, ich habe gelernt, ey, ich muss immer pünktlich sein. Irgendwann, natürlich kam man ein paar Mal zu spät, weil der Bus zu spät kam oder sonst was. Aber wenn man dann die Möglichkeit hatte, den ersten Bus, also einen Bus Feuer zu nehmen, hat man den Bus Feuer genommen. Ja. Da war man 10, 15 Minuten Feuer im Gym, hat seine Bandagen schon gewickelt, alles schon ready gemacht.
Richtig. Das ist auch ganz wichtig. Ein wichtiges Thema noch eben, das hatte ich echt viel auch im Umfeld meiner Mutter, bei den Freundinnen meiner Mutter, dass die Leute halt, dass in Deutschland auch ein Problem war, diese keine Gewaltmythe. Gewalt finden wir alle, glaube ich, hier Daumen runter. Gewalt gehört leider dazu. Und halt, das war halt das halt auch, dieses Kontroverse, dass manche Erzieher dann sagen, der darf sich nicht wehren. Und ich glaube auch, dann gab es richtig Petitionen damals gegen Kampfsport. Und das hat viel damit auch zu tun, dass viele in diesem Land auch sagen, ey, man darf sich nicht schlagen, keine Gewalt. Das ist ein bisschen so Doppelmoral und Pseudomoral und auch nicht Welt. Das ist sehr weltfremd.
Also wenn du jetzt mit Pädagogen reden würdest in Deutschland, dann hätten die eine andere Meinung als wir.
Ja, das waren ja mal die, die auch den Boxsport sehr schlecht gemacht haben. Das
gab es schon voll oft in diesen Diskussionsfällen.
Ich glaube, langsam verstehen die es. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass...
Die sagen immer noch meistens, Gewalt ist überhaupt gar keine Lösung. Das bringst du Kindern ja heutzutage in der Kita schon bei. Wenn ein Kind in der Kita aufs Maul bekommt, was sagt der Pädagoge? Er sagt, hau trotzdem nicht zurück. Komm, petzt es quasi dann den Erziehern und so weiter und wir kümmern uns dann darum. Aber Gewalt ist in keinerlei Hinsicht eine Lösung. Wir sind ein bisschen anders aufgewachsen. Uns wurde gesagt, wenn dich einer schlägt, dann hau ihn zurück. Und das können die dann mit ihrer Philosophie nicht vereinbaren. Und da muss, finde ich persönlich, dann die Prinzipien der Familie muss respektiert werden, nicht die Prinzipien der Regierung. Wenn die Regierung der Meinung ist, das den Pädagogen so beizubringen, dass man die rechte Backe noch hinhalten soll, nachdem man die linke vollgeschlagen bekommen hat, dann, wenn ich aber als Vater oder der als Vater oder sie als Mutter anderer Meinung ist, hast du das zu respektieren. In dem Augenblick, wenn der erste Schlag erstmal getan wurde, der erste Stein wurde geworfen, wenn man sagt, verteidige dich nicht, warum gibt es dann Krieg überhaupt auf der Welt?
Danke, Belasch, genau
das. Du musst mal so überlegen, wenn du jetzt mal überlegst, wenn die Amerikaner 750 Milliarden Dollar jetzt erstmal in Kriegsindustrie reinstecken, unser aktueller Minister 100 Milliarden jetzt in die Kriegsindustrie. Was ist denn der ganze Zweck denn dahinter? Ich denke, wir halten alle die Wange hin. Wenn du angegriffen willst, sollst du dich verteidigen, oder
nicht? Derjenige holt ja die Polizei, die Staatsgewalt. Staatsgewalt, genau. Und oft auch muss ich B noch mehr bestätigen, weil ich immer ungern mache. Aber das ist, B hat ja nicht nur das anders gelernt gehabt, bei B noch extremer als bei mir, aber bei mir war es auch schon so, er konnte ja gar nicht so sein, weil du da draußen verloren hättest. Das ist oft auch von Leuten, die so elitär leben, dass so eine Blase erschaffen wird.
Was machst du mit dem Mensch? Guck mal, du musst mal überlegen, wenn du jetzt die ganze Zeit dein Butterbrot weggenommen bekommst, du gehst nach Hause, du wirst verprügelt, dies, das und du machst gar nichts.
Das macht ja auch irgendwann.
Es macht dich kaputt, Bruder. Ja, es macht dich kaputt. Du kriegst so
irgendwann viele. Irgendwann muss man auf den Tisch schauen.
Du musst so viele Mobbingopfer, weil wir vorhin von Carsten Stahl gesprochen haben und so weiter, die erzählen doch alle immer dieselbe Geschichte. Ich habe aufs Maul bekommen, ich habe kassiert, habe nichts gemacht und dann kam dieser eine Tag, da habe ich mich gewehrt. Und dann habe ich mich lebendig gefühlt. Das hat mein ganzes Leben verändert. Man hört doch mal zu, was die Leute sagen, ja. Wenn die das dir schildern, dann hat das doch eine Relevanz. Die wollen das immer so runterdrehen. Gewalt ist keine Lösung, stimmt immer nur bis zu einem gewissen Punkt. Wenn du angegriffen wirst, finde ich, solltest du dich verteidigen.
Real Talk und Gewalt finden wir alle nicht cool, aber es gehört seit Beginn und wird bis zum Ende dazugehören.
Kommt drauf an, bis wohin. Weißt du, ich meine, wenn du eine gewisse Grenze überschreitest, ne, dann Bolschanz. So, weißt du, ich meine, dann denke ich schon, dass man sich auf jeden Fall wehren sollte, aber richtig, wenn man alles in Maßen, wenn man alles in einem vernünftigen Gespräch klären könnte, sollte immer das Gespräch suchen, aber ohne wenn nicht.
Worte. Ah, das Gespräch ist in dem Augenblick vorbei, wenn du fünf Finger im Gesicht
hast. Ja, ich sag ja, ich sag, der Ton macht auch die Musik, weißt du, so, du musst auch auf den Tisch schauen immer, du musst auch sagen immer, was die Sache ist.
Achso, du meinst natürlich dann, das zu vermeiden im Vorfeld.
Genau,
ja,
genau, das ist Vorfeld natürlich das Beste. Dann schon Vorfeld direkt mal ein bisschen den Lauten machen, weißt du, ich meine.
Richtig, richtig, richtig.
Und, und
auch dann, nicht immer nur
wenn
laut.
Wenn das nicht funktioniert, dann.
Es geht auch leise. Man kann auch Sachen mit Integrität, aber ohne Lautstärke, ja, kann man auch
lösen. Wir sind ja in einer Gesellschaft, wo mittlerweile, also was heißt, wo Höflichkeit mit Schwäche verwechselt wird, weißt du? Ja,
schade.
Aber I'm a menace to society and society is menace to me. Früher habe ich den ganzen Tag gewechselt.
So ist das. Ja, Bruder, also okay, ich denke mal, wir hatten, glaube ich, einen guten Talk, Bruder, wir haben alles abgehandelt. Wenn dir noch irgendwas auf der Seele liegt, hast du noch irgendwas, was dir wichtig ist an Themen?
Eine Frage habe ich noch.
Wir haben war ein cooler Talk auf jeden Fall. Oh.
Hast du große Angst jetzt vorm Sparring mit mir oder machst du es locker?
Nee, ich mach locker. Bei mir ist alles entspannt.
Du hattest so eine große Fresse, wir gehen jetzt gleich in den Kirchstein, oder? Wir haben einen Fußballplatz, oldschool.
Ja, hab ich gesehen. Der bringt mir aber alle hinzu. Ich gehe jetzt gleich mit Agit kämpfen. Onkel B bringt mir jeden Tag Suppe und Essen. Ich rufe ihn an. B, ich brauche was hier, ich kann mich nicht bewegen.
Du wirst erstmal deine Mahlzeit mit dem Strohhalm einnehmen. 100%, Bruder.
Ich habe mir extra für Agit ganz schnelle Schnellschuhe angezogen. Da renne ich wieder weg. Renn weg.
Bei dir ziehe ich 3 Stunden an. Ganz, ganz, ganz groß.
Digga, bei dir sage ich wie beim Bulli-Abi. Bei dir bin ich froh, dass Allah Schwarzpulver erfunden hat.
Ach du Scheiße. Hast du einen Kampf anstehen, Bruder?
Ja, eigentlich schon. Das ist ja eigentlich wird es ja. Warte mal, wenn ich jetzt überlege, weil wir jetzt darüber reden, wann kommt, wird das offiziell gemacht?
Nicht dieses oder nächstes Wochenende?
Ja, okay, dann kann ich das verkünden. Ey, Jungs, ihr müsst die Dings haben. Was? Ich werde am 28.01.2023 mein erstes Heimspiel haben in meiner Karriere. Ich werde in Bochum boxen.
Geil.
Und ist schon alles fix. Die Halle steht schon im Bochum-Ruhr-Kongress. Und das wird eine Motherfucker-Veranstaltung. Ich freue mich selber riesig drauf und bin sehr, sehr happy, dass ich das ankündigen kann.
Sehr schön.
Also, ich glaub, schon dachte, bekannt? Du spielst wieder Fußball wegen Heimspiel.
Ja, man sagt, ich freue mich.
Fußball.
Ja, Heimspiel ist ein Heimspiel. Ja, weißt, absolut. Ich meine,
ist immer was
Besonderes. Lokal-Matador.
Genau,
ist der Gegner bekannt?
Nein, wir sind mit 3 verschiedenen Gegnern gerade im sind gerade mit denen im Gespräch und ich freue mich einfach drauf. Ey. Ich bin riesig aufgeregt, so wenn man immer darüber nachdenkt, ey, erste Mal in meiner ganzen Karriere boxe ich zu Hause vor meinem eigenen Publikum. Und da freue ich mich riesig drauf. Also,
ich hoffe, dass der Druck nicht zu viel wird.
Ja,
manchmal ist es ein Nachteil,
zu Hause. Nein, alles gut. Ich freue mich mehr. So. Das ist kein Druck, den ich mir mache. Ich freue mich einfach drauf. Und sind einfach so viele Menschen, so viele Freunde, so viele Fans, die einfach aus Bochum kommen.
Toll.
Und die
jetzt
auch supporten möchten. Und das soll so sein. Und am 28.01.2023 mein erstes Heimspiel in Bochum. Und
geil. Also wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen für deine restliche Karriere, für diesen Kampf. Vielen Dank, Bruder, wenn wir Zeit haben, kommen wir sehr, sehr gerne auf jeden Fall. Danke für deine Zeit.
Wisst ihr, warum Schwein nicht Fahrrad fahren kann? Hat keinen Daumen zum Klingeln. Ja.
Geiler Typ.
Ja.
Alles klar.
Geil.
Das war Agit Kabayel. Folgt ihn auf jeden Fall auf Instagram, YouTube, dies, das und supportet den Bruder. Der Wettermann hat, glaube ich, das letzte Wort.
Mir war egal, was der Wettermann sagte. Ja, Mann. Kabayel, Belasch und ich habe auch Druck. Ich muss schnell zum Bordell in die Prinzenstraße. Auf Wiedersehen.
Spaß dabei. Wir sind raus.